Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast, dem Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast, in dem es um True Crime geht. Ja, so ist es, liebe Leute. Und jetzt gibt es ja manche Leute, die sagen, hey, ihr schweift immer so viel ab und ihr seid schon mal off-topic und rant hier, rant da, rant dralala. Und es könnte eventuell auch schon mal sein, dass ihr fachlich nicht immer so hundertprozentig on point seid. Fabian, was macht man denn in so einem Fall am besten?
Das hat ja noch niemand gesagt, dass wir fachlich nicht on point sind. Wir sind ja quasi allwissend, allgemein Kompetenz. Nee, natürlich, wir sagen ja bei vielen Themen auch immer, wenn wir keine Ahnung davon haben. Und Teil unserer Podcast-Familie ist ja beispielsweise seit einiger Zeit die liebe Theresa, die uns psychologisch schon ein, zwei Mal irgendwie Sachen erklärt hat und die wir künftig so ein bisschen als Telefonjoker vielleicht nutzen möchten. Und wir haben uns gedacht, wir sollten sowas auch für den juristischen Bereich haben, weil wir oft immer wieder daran scheitern, juristische Themen vernünftig zu erklären. Und wie der Zufall so will, ist mir da quasi einfach so eine Juristin vor die Füße gefallen und da musste ich die einfach hier einbinden. Sabrina, willst du dich kurz selber vorstellen, unserem Publikum?
Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mein Name ist Sabrina Kreuzer. Genau, ich bin Juristin und Dozentin. Genau, ich habe Jura studiert, bin ausgebildete Juristin, aber habe mich relativ früh dazu entschieden, halt in die Lehre zu gehen. Deswegen unterrichte ich jetzt unter anderem an der Polizeihochschule und mache mehrere auch juristische True Crime Sachen, also weniger Storytelling als mehr juristische Beleuchtung, weil es halt immer viele, ja, wie soll ich sagen, Irrtümer gibt, die da so durch die Podcasts fliegen oder streifen. Da können wir ja drüber sprechen. Und dass ich da einfach so ein bisschen aufklären möchte, natürlich auf einfachem Niveau, jetzt ohne Jura-Vorlesung, ohne trockene Materie. Genau, und bin noch Coach nebenbei, juristischer Coach, habe mein eigenes Bildungsinstitut. Und genau, ich bin dir so vor die Füße gefallen, habe mir gedacht.
Oder was auch, oder noch besser, geileres Wortspiel, unsere Wege haben sich gekreuzt.
Oh,
Achtung, Wortspiel, ja. check. Genau. Fabian springt aus dem Hütchen vor Begeisterung jetzt gerade.
Sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ja, ich habe meine Freude, ich habe mich mehr so nach innen gefreut gerade. Ja, ich finde es total geil.
Die haben sich wirklich, gekreuzt. Kreuzer haben sich gekreuzt. Die gekreuzten Wege der Kreuzer. Nee, ja, korrekt, ja.
Ja, ich find's geil, weil wir immer wieder auch so ein bisschen daran scheitern, wie gesagt, so juristische Sachen einzuordnen. Wir sagen immer, wir sind keine Juristen, wir können das immer nur so aus dem Bauch beurteilen. Und du machst ja so Vorträge und auch so ein bisschen so kleine Videoformate. Ich habe da so ein bisschen reingeguckt und ich find's halt, wie gesagt, gut. Das ist einfach erklärt und das hilft, glaube ich, auch den Zuhörern bei uns, manchmal Sachen besser einzuschätzen. Ich habe gerade gemerkt, du bist ein bisschen aufgeregt reingestartet. Stress dich nicht. Wir sind hier unter uns. Uns hört auch eigentlich niemand zu. Wir sind hier einfach nur unter uns.
Hast recht.
Und wie es bei uns halt so ist, Leute, wir haben jetzt gerade auch schon, glaube ich, ein Stündchen oder so gequatscht, weil wir einfach gecheckt haben, dass wir auf einer Wellenlänge sind und dann geht's dann irgendwann doch, das Knöpfchen wird rot und dann nimmt man auf einmal auf und dann ist man in der Sendung oder in der Folge und das ist dann auf jeden Fall, glaube ich, wenn man das nicht so oft macht, ein komisches Gefühl.
Genau, das war jetzt gerade ein bisschen.
Bestimmt, ne?
Ja, also jetzt ist wieder weg, das war nur am Anfang irgendwie so, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Aber das Ding ist auch, weil du gerade sagtest, Fabian, mit dem Bauchgefühl, ne? Es gibt ja dieses juristische Bauchgefühl, das gibt's ja wirklich, dieses Judiz, das ist ja, das hat ja jeder von uns, aber wenn die Leute dann mal sagen, ja, also vom Gefühl her würde ich das so sagen, da kriege ich halt manchmal, dass ich mir denke,
ja, weil das Bauchgefühl stimmt natürlich oft nicht mit dem überein, was dann letzten Endes auch in irgendwelchen Texten steht, ne?
Ja, das ist es. Das ist es. Und wie die Urteile fallen, das sind auch immer ganz verschiedene Paar Schuhe, weil Recht und Moral haben in den seltensten Fällen was miteinander zu tun. Spoiler-Alarm.
Und das ist nämlich genau das Ding, was dann die Leute so in den Kommentarspalten von irgendwelchen, Berichten auch oft so auf die Palme bringt, ne? Dass man immer so das moralische Maßband anlegt und dann irgendwie denkt, ey, das muss doch aber anders bestraft werden. Ne? Aber wie du schon sagst, juristische Texte sich nicht unbedingt nach Moralempfinden richten.
Voll. Vor allen Dingen, was ich auch immer wieder sage, ist, ne, weil man sagt, ja, das ist doch nicht, das kann doch nicht sein. Ne? Also es gibt so viele Fälle auch, wo man zum Beispiel ein Geständnis hat, ganz klar, das aber nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist, heißt, weil nicht belehrt worden ist. Und dieses Geständnis darf nicht verwertet werden. Heißt, ob wenn man weiß, das war so, er war das, darf ich nicht verwerten, ich muss freisprechen. Das heißt, es ist kein Beweis, es ist ein Beweisverfahren und kein Wahrheitsverfahren. Es geht, darum, was kann ich beweisen, ne? Nicht unbedingt, was ist jetzt die Wahrheit? Das Gericht findet seltenst die Wahrheit, ne?
Ja. Also interessanterweise, ihr kennt ja auch Ferdinand von Schirach Terror. Ich habe den Film jetzt vor kurzem nochmal gesehen, super. Bombe, also ja. Krasser Streifen, dass diese ganze Story geht so übelst unter die Haut, das ist verrückt. Und genau diese, also man kann ja am Ende abstimmen für all diejenigen da draußen, die es vielleicht nicht wissen. Jetzt, also wird dieser Pilot, der quasi diese Lufthansa-Maschine geschossen hat, um einen terroristischen Akt zu vereiteln, wird er jetzt freigesprochen oder wird er nicht freigesprochen? Und je nachdem, wie man dann abstimmt, gibt es zwei verschiedene Enden des Films sozusagen, ja. Wenn man sich das Ganze bei Streaming-Plattformen ansieht, sieht man im Prinzip beide Varianten. Und in der einen Variante wird eben genauso vom Richter argumentiert, dass die Moral mit dem Recht nichts zu tun hat, dass es einfach zwei verschiedene Welten sind. Von daher schließt sich an dieser Stelle jetzt der Kreis, den ich quasi vor einer Woche begonnen habe, als ich den Film gesehen habe. Ganz witzig.
Genau. Und das ist aber für Laien halt schwer auszuhalten, dass die immer sagen, das kann doch nicht sein. Warum bekommt jemand, der ein Kind missbraucht hat, eine geringere Strafe als jemand, der Steuern erzogen hat. Ne? Juristisch ja. gesehen kann man ja. das erklären. Das kann man ganz sauber erklären sogar. Das ist auch fundiert juristisch gesehen. Aber moralisch ist es nicht auszuhalten. Und ich denke, das ist doch nicht richtig. Das kann doch nicht sein. Ne?
Ich habe das schon ein, zwei Mal auch im Podcast gesagt und Daniel weiß das auch. Also mein Vater hatte eine Bank überfallen und ich weiß, wie lange er im Gefängnis saß und ich messe dann auch oft so, wenn ich dann gerade auch so Sexualstraftaten, dann denke ich, okay, die sitzen so und so lange und ich weiß, mein Vater für Bankraub, der saß dann doppelt so lange und ich denke mir so, Alter, das macht mir Bauchschmerzen, das widerspricht meinem moralischen Kompass bei weitem, ne? Aber genau,
ja, vor wie allem, du schon sagst. Weil du natürlich auch als Familienmitglied ja, das ja auch mitbekommen hast. Das ist ja nicht nur irgendwie so eine Zahl, die irgendwie, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber es passt jetzt, die irgendwo im Raum ist, die so weit auf Distanz sozusagen von dir ist, sondern du hast ja wirklich als Angehöriger, als Sohn miterlebt, was das bedeutet, wenn der Vater so lange nicht da ist, ne?
Ja, das habe ich ja nicht, das war ja vor meiner Geburt, aber
ach so.
Ja, okay. Ja, das war vor meiner, das war wie gesagt, ach so, das, ich dachte, das hätten wir schon mal besprochen.
Ich habe das dann irgendwie falsch abgespeichert. Nee,
das war letzten Endes für ihn auch das Beste, was ihm passieren konnte, weil er dann im Gefängnis halt eine vernünftige Ausbildung gemacht hat und dadurch dann später auch dann direkt nach der Entlassung, guten Job, Familiengründung, dass alles geklappt hat. Ne? Also das, also gutes Beispiel für Resozialisierung auf jeden Fall. Aber man weiß halt am eigenen Leib so, oder man kann ja diese Zeitspanne einschätzen und dann weiß man, Leute, die wirklich schlimme Dinge tun, die sind teilweise dann nur halb so lange im Gefängnis und das, klar, das widerspricht dem moralischen Empfinden total, ne?
Aber es ist halt, man muss auch mal sagen, ne, Jura, das ist auch, ich weiß noch, bei mir, gerade die ersten ein, zwei Semester, habe ich immer gesagt so, Todesstrafe, wir brauchen die Todesstrafe wieder, die müssen wir wieder einführen. Das Lustige ist ja, die steht ja noch in der bayerischen Landesverordnung, beziehungsweise Landesverfassung, aber ne, man denkt ja, oh ja, ist ja Föderalismus, jedes Land für sich, ist natürlich nicht wirksam, weil unser Grundgesetz natürlich abgeschaffen hat, aber ich dachte immer so, zurück dahin, wir müssen die... Und dann im dritten Semester habe ich mir so selber gedacht, so Sabrina, das kannst du jetzt nicht gedacht haben. Also wie konntest du diesen Gedanken, natürlich, weil das rechtlich gesehen natürlich in keinster Weise möglich ist, aber natürlich moralisch denkt man sich so, wenn du das Kind da tötest, dann hast du auch kein Recht mehr auf Leben. Doch, hat er. Und wer bezahlt es? Der Steuerzahler, also am Ende des Tages. Und ne, Resozialisierung hast du schon angesprochen, Fabian, ne? Das sind gerade alles diese Punkte, wo man dann sagen muss, ja, es geht dem Staat halt nicht um Vergeltung, wir leben nicht mehr in einem Vergeltungsstrafrecht, wie das früher mal war, genau, Augen und Augen, genau. Zahn und Zahn, sondern in einem Schuldstrafrecht. Wir gucken auf die Schuld des Täters, ne? Und das ist es.
Ja, und das ist genau das, das ist eine Sache, die man sich vor Augen führen muss, wenn man über unser Strafrecht diskutiert und auch über zu geringe Strafen. Es geht eben hier nicht darum, Rache zu üben am Täter, es geht darum, die Tat zu bestrafen und eben dem Täter die Resozialisierungsmöglichkeit zu geben. Aber daran scheitert der Staat eben teilweise auch, weil es eben Menschen gibt, die nicht resozialisierbar sind. Und das ist dann Gegenstand des Falles, den ich heute mitgebracht habe. Und deswegen war das der optimale Einstieg quasi für dich. Wir haben so ein bisschen einen Fall gewählt, der letztes Jahr relativ hohe Wellen geschlagen hat, in seinem Nachgang. Also der hat sich 2012 zugetragen. Letztes Jahr ist der Täter freigekommen. Jetzt vor 3-4 Tagen wieder inhaftiert worden. Daher auch ein sehr aktueller Bezug. Und wie gesagt, da sprechen wir so ein bisschen über juristische Spitzfindigkeiten und auch so ein bisschen da über die Grenzen des Staates und dieser rechtsstaatlichen Resozialisierung. Ne?
Was mich jetzt noch interessehalber interessiert, ist sozusagen, wenn du sagst, du hast in den ersten zwei Semestern so viel mit Moral noch argumentiert und so. Was war denn für dich überhaupt der Grund, überhaupt Jura zu studieren? Hattest du so eine Ambition, so einen Idealismus, der dich getrieben hat?
Absolut. Also ich bin ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker. Das klingt jetzt vielleicht total kitschig, aber ist wirklich so. Und ich habe dann mit 10 Jahren mein erstes Strafgesetzbuch geschenkt bekommen. Dann irgendwie zu Weihnachten dann angefangen, so Fälle mir auszudenken. So
doch
mit
geiles Geschenk.
Das ist krass, das ist wirklich, ne? Hattest du so eine Lieblingsfernsehsendung auch, so Matlock oder irgendwie sowas?
Nee, ehrlich gesagt, jetzt wird's ein bisschen cringe. Ich habe diese Gerichtssendungen immer geguckt. Ich fange Ingo Lenz immer total toll. Witzig. Mit seinem Märchen.
Ingo Lenz, ja.
Da will ich auch mal
Schnurrbart.
Sein. Ja, genau, der Schnurrbart. Und dann kam das so, ich habe das geschenkt bekommen und dann haben wir an Weihnachten dann da gesessen. Ich habe mir so Fälle ausgedacht, so, das waren meistens so Körperverletzungsdelikte, ne? So 223 Fortfolgen. Und dann sitze ich dann da und dann habe ich mir so einen langen Mann, von meiner Mutter einen langen schwarzen Mantel, war meine Robe. Ich war der Verteidiger natürlich, wollte immer Strafverteidiger werden dann. Und ich wollte irgendwie die Welt verbessern. Ich wollte irgendwie das cool. System verbessern. Aber dann habe ich halt, naja, im Rahmen des Studiums, ich war 10, also ne, jetzt bin ich 36 und irgendwann, also auch, ich habe dann auch schon mit über, also so um die 20, wenn ich dann angefangen habe, 25, habe ich schon gedacht, so, oh, das System, das läuft aber irgendwie, also abgesehen von der Moral, läuft das auch juristisch nicht so, wie das eigentlich laufen sollte. Also Lücken.
Also auch wie es laufen könnte.
Genau, ne? Also, ja, genau. Mhm. Ne? Und auch so gerade so Zuständigkeitslücken und so, ne? Und das hatte ich euch jetzt, glaube ich, eben noch gar nicht gesagt. Ich bin jetzt auch gerade dabei, noch das Buch zu schreiben, ne, die Logik des Bösen. Da gehe ich auch darauf ein, wie viele Lücken wir auch in der Strafprozessordnung irgendwie haben. Also, aber Lücken, die man auch schwer zu füllen hat. Also es ist einfach schwierig. Also, ich will das gar nicht so tief eingehen. Aber das Problem ist einfach, dass man einfach das System nicht ändern kann und auch an dem System oft scheitert. Und man sagt ja auch in der Regel, lieber lässt man einen Schuldigen laufen, als einen Unschuldigen wegzusperren. Ist moralisch auch wieder fast nicht auszuhalten. Aber rechtlich gesehen, in dubio pro reo, natürlich muss man das so machen, weil jeder kann irgendwie in die Fänge der Justiz geraten. Ne?
Voll. Da gibt es auch Fälle, auf die wir noch eingehen werden. Da habe ich auch einen im Kopf, wo ich dich dann, glaube ich, auch dazu nehmen werde. Und da werden wir dann auch sehen, wie schwer das ist, wenn du als Unschuldiger in die Fänge der Justiz gerätst, wie schwer das ist, da dann wieder rauszukommen. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Man will keine Unschuldigen einsperren, aber man macht es ihnen dann auch möglichst schwer, wieder rauszukommen, wenn sie dann mal eingesperrt sind. Ne?
Ja, ja, weil natürlich auch die Ermittlungen dann natürlich in eine Richtung dann, ne, wenn ich dann so an Harry Wirz oder so denke. Ne, dann
Harry Wirz war mein Stichwort, den war wollte das dein ich genau.
Okay, ja. Dann hatten wir gerade Gedankenübertragung. Nee, also wenn man dann gerade mal wenn man überlegt, ja, die Ermittlungen, wie waren die Ermittlungen, die Zustände, hat der Vater, also ganz, ganz schwierig, wo man denkt, das kann doch alles, das ist doch nicht objektiv. Und die Staatsanwaltschaft zum Beispiel ist ja die objektivste Behörde der Welt. Und jetzt muss ich euch eine Sache sagen, das muss ich noch kurz sagen. Da war ich im Referendariat und da hatte ich meinen ersten Tag und hatte dann Sitzungsdienst. So, und ich hatte 10 Verhandlungen, so kleine. Man muss immer in der Staatsanwaltschaftsstation, macht man dann immer so Sitzungsfälle. Und ich hatte 3-mal einen Freispruch beantragt. Ich habe so einen Rüffel von meiner Staatsanwältin bekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die 3-mal Freispruch? Ich sag bei allem Respekt, aber man muss immer gucken, die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung muss größer sein als die des Freispruchs. Dann hast man einen hinreichenden Tatverdacht. Das heißt, rein theoretisch dürfte man auch nur dann anklagen. Aber in der Verhandlung kam ganz klar raus, der kann das nicht gewesen sein, der Angeklagte. Das heißt, ich muss als objektivste Behörde der Welt im Namen der Staatsanwaltschaft Freispruch beantragen. Das müssen sie bei dem Oberstaatsanwalt erklären. Ich natürlich völlig zusammengebrochen. Ich war so, Gott, das kann nicht sein. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber ich sag, es ging nicht. Ja, das geht doch nicht. Wir haben doch ordentlich recherchiert. Na, anscheinend ja nicht. Also, und das sind natürlich Punkte, ne? Und dann wollen die nicht, dann rudern die natürlich auch nicht oft zurück. Aber ich.
Ja, genau. Man will so die eigene Fehlbarkeit nicht zugeben. Ne? Das ist nämlich auch genau so eine Sache. Da gibt's ja ein, zwei Beispiele in Deutschland, wo dann ganz klar Leute einfach fehlverurteilt worden sind, aber es einfach daran lange gescheitert hat, dass sowohl Gerichte als auch Staatsanwaltschaften einfach nicht die Verantwortung für ihre Fehler übernehmen wollten. Ne?
Korrekt.
Ja, aber dazu kommen wir dann zu gegebener Zeit einfach nochmal.
Auf jeden Fall.
Voll spannend auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also ich weiß ja jetzt so ein bisschen, worum es geht, Fabian, tatsächlich.
Ja.
Also ich habe keine Namen im Kopf, aber ich weiß, dass jetzt vor kurzem du auch nochmal was gepostet hast. Das wird wahrscheinlich dieser Punkt, also dieser Herr gewesen sein.
Genau, ja.
Um den es ging. Und wir haben auch vor geraumer, gar nicht so langer Zeit, würde ich sagen, über diesen Fall irgendwo im Exkurs schon mal gesprochen. Ich meine, das war auch eine Gastfolge.
Das kann gut sein, ja, weil dieser Fall mich letztes Jahr auch sehr beschäftigt hat, weil die Haftentlassung dieses Menschen einfach mit so einem ekelhaften, teilweise selbst inszenierten Medienzirkus zusammenhing, der mich wirklich angewidert hat. Jetzt werden natürlich Leute hellhörig werden, die sich mit True Crime auskennen und befassen, und die werden jetzt natürlich ganz zu Recht auch feststellen, dass wir natürlich vom Maschsee-Mörder sprechen. Will da nur ganz kurz die Geschichte erzählen, die meisten werden da eh schon eine Meinung zu haben, aber wir steigen einfach mal in die Tat an sich ein, bevor wir dann zu den ganzen juristischen Fragwürdigkeiten kommen.
Okay.
Im Jahr 2012 werden am 31. Oktober, also an Halloween, im Maschsee mitten in Hannover die zerstückelten Überreste einer Frau gefunden, also verschiedene Körperteile, die da in Müllsäcken entsorgt, offensichtlich in diesem Maschsee wurden. Die Frau kann relativ schnell identifiziert werden. Es ist eine 44-jährige Frau, die ja so ein bisschen ein unstetes Leben führt. Da gibt es auch viel Berichterstattung, die, glaube ich, falsch ist oder ja nicht unbedingt hundertprozentig verifiziert. Aber die hatte, glaube ich, das kann man festhalten, ein ja nicht so leichtes und nicht so schönes Leben. Da scheint es wohl auch Gewalterfahrungen so seit Kindheit und Jugend gegeben zu haben. Jedenfalls war das eine Frau, die relativ früh auch in die Drogensucht gerutscht ist und damit zeitlebens zu kämpfen hatte und auch immer wieder so der Gelegenheitsprostitution nachgegangen ist, um eben Lebensunterhalt und auch Drogensucht zu finanzieren. Zu dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist, war sie, wie gesagt, 44, hatte einen 22-jährigen Sohn, Julian, der später auch dann letztes Jahr in vielen Formaten Interviews gegeben hat zum Tod seiner Mutter und auch eben zu dem, was danach passiert ist. Und der beschreibt sie trotz aller Problematiken immer als eine sehr, sehr liebevolle Mutter, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, also so gut es für eine drogensüchtige Person möglich ist, gut funktioniert hat. So natürlich immer der Sucht unterlegen ist, aber versucht hat, so das Leben so gut es geht zu leben und auch ihn liebevoll quasi immer behandelt hat. Die Polizei hat so gar keine Ahnung, wohin die Reise geht, also wer sie ermordet haben könnte, was da passiert sein könnte. Und so muss Kommissar Zufall quasi helfen, um da einen Tatverdächtigen ans Licht zu fördern. Und zwar die Freundin des Täters, die vertraut sich an einer U-Bahn-Haltestelle einer Bekannten an und erzählt ihr, dass ihr Partner ja jemanden getötet hat und dass sie, die Freundin, bei der Entsorgung helfen musste, also beteiligt war quasi. Sabrina, wie ist das juristisch einzuordnen? Also die Mithilfe bei der Entsorgung von der Leiche. Wir hatten da auch schon verschiedene Fälle, wo das mal so bewertet wurde. Also speziell erinnere ich mich an den Fall Yvonne Schneider, wo der Vater straffrei ausgegangen ist, weil es quasi für, wie soll ich sagen, für Verwandte ersten Grades, für Väter irgendwie okay ist, dem Sohn zu helfen, eine Leiche zu entsorgen. Also es nachvollziehbar ist. Aber wie ist das, wenn das so eine Partnerin macht? Gibt es das da irgendwie, weiß nicht, wird dann da drauf geguckt, ob sie das unter Zwang getan hat oder wie wird das bewertet?
Gute Frage. Also juristisch erstmal gesehen kann man natürlich erstmal ganz klar, der Tatbestand ist, das wäre dann die Zerstückelung der Leiche und Entsorgung der Leiche wäre die Störung der Totenruhe. Ne? Und da wäre dann gegebenenfalls, wenn sie geholfen hat, die Beihilfe dazu. Das ist schon strafbar natürlich, auf jeden Fall. Dieser Freundinnenbonus. Natürlich, wenn man jetzt da drauf eingeht, dass man sagt, ja, okay, sie stand unter Zwang oder es war ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden, das könnte sich dann gegebenenfalls in der Strafzumessung widerspiegeln oder niederschlagen, aber der Tatbestand wäre trotzdem erstmal erfüllt. Ja. Genau, also wenn sie jetzt auch nicht, die waren wahrscheinlich auch nicht, die waren auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht verlobt, oder?
Die waren einfach nur in einer Beziehung,
ja. Genau, die waren nur in einer Beziehung. Sie hat ja auch von alleine schon ausgesagt. Dann hätte sie nämlich noch gegebenenfalls ein Aussageverweigerungsrecht gehabt, sodass es dann auch gar nicht dazu gekommen wäre. Aber sie hat ja von alleine ausgepackt. Dementsprechend wären wir dann bei einer Beihilfe zur Störung der Totenruhe. Wenn man, wie gesagt, wenn sie natürlich nicht bei der Tötung selber geholfen hat. Ansonsten, aber diesen, nee, das gibt's jetzt nicht, diesen Bonus. Also wahrscheinlich war bei dem Fall mit dem Vater, da kann es natürlich auch so gewesen sein, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass er wahrscheinlich vielleicht auch die Aussage verweigert hat. Das darf er ja als Vater und dass man natürlich dann nicht ihm das nicht nachweisen kann, weil er muss ja seinen eigenen Sohn nicht verraten, beziehungsweise auch sich selber nicht belasten. Dann gibt es ja das Aussage- und das Zeugnisverweigerungsrecht. weil er hat beides. Und dementsprechend kann natürlich auch dazu geführt haben, dass man dann sagt, ja gut, wenn der eh nichts sagt, wir können es ihm nicht 100% nachweisen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dann sind wir raus. Aber hier, nö.
Aber also eine Verlobte hätte schon auch Zeugnisverweigerungsrecht. Ich dachte immer nur Ehepartner oder
nee, weil okay. Verlobung geht auch schon.
Okay.
Ah, spannend.
Ja gut, also hat die Polizei dann natürlich relativ schnell durch Zufall quasi einen Tatverdächtigen präsentiert bekommen, durch eben die Freundin offenbart sich einer Bekannten und diese Bekannte, die ruft natürlich dann die Polizei, also die, das wäre ja auch absoluter Wahnsinn, das mit so einem Wissen nicht zur Polizei zu gehen.
Ja.
Und so kristallisiert sich Alexander K. als Mörder heraus. Alexander K. ist, polizeibekannt, irgendwie so ein relativ unerfreulicher Typ, der 88 in Kiew geboren wurde, also Spätaussiedler ist und dann irgendwie in den 90ern nach Deutschland gekommen ist und immer wieder so ein bisschen auffällig geworden ist. Damals noch in Minden in Nordrhein-Westfalen, da in seinem Elternhaus offensichtlich immer wieder auffällig geworden ist, dann auch in Heimen gelebt hat, mit Messerstechereien, mit kleinkriminellen Sachen aufgefallen ist, mit Diebstählen und so weiter und so weiter und eben auch mit Drogenkriminalität und mit so Abrutschen ins rechte Milieu. Und da hat er sich dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen einen Namen gemacht als so Vorreiter dieser NS-Rap-Kultur. Also er war so einer der ersten NS-Rapper, grauenhafte Scheiße, die er irgendwie verzapft hat. Ich bin da mal irgendwie drüber gestoßen, also wirklich unglaublich schlecht, aber er hat diese Musikrichtung quasi mitgeprägt und wohl auch so eine Internetseite gegründet, die quasi als Anlaufstelle für rechte Rap Künstler und Fans dienen sollte, aber die natürlich niemals irgendwie groß Anklang gefunden hat. Eine Zeit lang hatte der mal einen ganz gut laufenden YouTube-Kanal, also das heißt ganz gut laufen, so in den 30.000ern die Aufrufe, da hat der Rap-Remix.
So als Rapper dann,
ja, da hat der Rap-Remixe gemacht von den Liedern von einem gewissen Frank Rennecke. Frank Rennecke ist so ein Singer-Songwriter, der in der rechten Szene ziemlich bekannt ist. Und er hat dessen Lieder dann quasi in Hip-Hop umgebaut. Und Rennecke fand das erst scheiße, weil er Hip-Hop halt scheiße findet. Aber als er dann gemerkt hat, dass das ganz gut ankommt, hat er dann quasi seinen Segen dazu gegeben. Und so gilt dieser Alexander K. eben so ein bisschen als so ein Vorläufer oder quasi so der Prototyp NS-Rapper. Der wollte aber auch generell irgendwie in die Medien, also der hat auch so als Kleinschauspieler sich versucht, der war bei Niedrig und Kuhnt irgendwie in zwei Folgen, die sind damals dann auch immer öfter mal gezeigt worden oder die konnte man dann immer wieder mal sehen im Rahmen der Berichterstattung, seine Rolle, also so schlechtes Laienschauspiel und auch in der Sendung X-Diaries auf RTL 2 hat er mitgespielt, das war so eine Sendung, die selbst mir als Trash-TV-Freund immer zu beschissen und zu hohl war, die habe ich nie gesehen, das war so Pseudo-Doku, Malle, Party-Scheiß, weißt du, so ein Teenie-Kram halt. Er ist jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 24, Anfang 20, als er dann diese Prostituierte kennenlernt, diese Gelegenheitsprostituierte, die sind sich an diesem Abend scheinbar ganz zufällig in Hannover über den Weg gelaufen. Ich habe immer so den Vibe, okay, wenn man sich so im Drogenmilieu bewegt, gerade in so einer Stadt wie Hannover, die jetzt zwar eine Großstadt, aber auch überschaubar groß, dann kennt man sich wahrscheinlich von irgendwoher, aber die sind wohl an diesem Abend im Oktober 2012 ziemlich random in Kontakt miteinander gekommen. Mhm. Da gibt es jetzt verschiedene Versionen, was dann passiert ist. Wahrscheinlich ist, dass sie in Alexanders Wohnung gegangen sind, um dort gemeinsam Drogen zu konsumieren. Ob dann da auch irgendwie geplant war, dass da irgendeiner sexuellen Tätigkeit nachgegangen wird, das ist nicht belegt, da gibt es unterschiedliche Aussagen.
Weiß man dann, wie die sich kennengelernt haben? Also,
die sind einfach eben so beim Rumhängen ins Gespräch gekommen.
Okay, also sie war jetzt nicht bei ihrem Job sozusagen.
Weiß ich nicht.
Sondern die haben sich zufälligerweise, weißt du
das,
gar nicht.
Das okay. Weiß man nicht. Also ob sie da jetzt, also die quasi, die sind szenemäßig unterwegs gewesen und sind sich dabei über den Weg gelaufen.
Okay.
Ist eigentlich diese Form von Prostitution legal? Also Prostitution in Deutschland ist ja legal, da gibt es ja jetzt auch den Vorstoß von der CDU oder von einigen in der CDU, das wieder quasi dem den legalen Status zu entziehen. Aber ist diese Teilzeit-Hobby-Prostitution, ist das legal?
Jetzt kommt eine komische Antwort. Naja, solange du ein Gewerbe anmeldest, Kleingewerbe anmeldest und Steuern zahlst, ist alles in Ordnung.
Sonst wär's also, das hätte ich jetzt erwartet, das hätte ich jetzt vermutet. Das ist offen, du musst die Steuern ordentlich abführen.
Dann ist es in Ordnung. Dann kannst du deinen Körper verkaufen, aber bitte schön, ne? Die Steuern und die Gewerbesteuer nicht vergessen.
Also genau. Da sie das natürlich wahrscheinlich nicht gemacht hat, wäre sie dann rein juristisch der Steuerhinterziehung tatsächlich schuldig. Das ist auch so, das ist geil. Ja, willkommen in Deutschland, genau, ja.
Da gibt es so viele, also da gibt's so viele, wo man denkt, das kann doch, also das ist doch nicht ernsthaft, das ist mehr Witz als alles andere, aber ja, zum Beispiel auch, genau, Steuererziehung wäre das.
Ja, ich dachte immer, dass quasi so das Nachgehen von legaler Prostitution, dass das an bestimmte Auflagen gekoppelt ist, also beispielsweise, dass das irgendwie in einem Bordellbetrieb oder quasi in einer eigens gemieteten Wohnung irgendwie angeboten wird und unter bestimmten Hygieneauflagen, aber wahrscheinlich gibt's da gar nicht so krasse Auflagen und ich bilde mir das einfach nur ein.
Ja, nee, also in der, das stimmt schon, also mit dem Gewerbe, also die Gewerbeanmeldung brauchst du natürlich, schön Steuern zahlen und ich meine auch, das ist jetzt relativ neu, dass du wirklich auch, du kriegst dann so ein, das nennt sich so ein Hurenpass.
Ja, hab ich gehört, drin, ja.
Ja, das, ich weiß nicht, ob man das so hier sagen darf, Huch, aber das ist ja ein offizieller Job, also ne, so Prostituieren, aber das heißt halt Hurenpass und da steht dann halt auch drin, dass du dann, ja, welche Krankheiten du hast, beziehungsweise du am besten nicht hast, ne, und da dann auch die Steuernummer und alles und das ist dann praktisch dein Dienstausweis in Anführungszeichen.
Und dann müssen dann auch regelmäßig irgendwelche Gesundheitschecks durchgeführt werden.
Genau, das schon, das stimmt.
Es gibt, glaube ich, auch eine Gewerkschaft, ne? Also, aber das sind irgendwie nur 30 Frauen deutschlandweit drin
das,
oder so.
Das ist irgendwie so. Das weiß ich, das kann sein, das ist mir neu, das ist interessant, das kann sein, eine Gewerkschaft.
Den zumindest Namen meine ich das mal neulich gehört zu haben.
Ja. Okay, das ist interessant, nee, das weiß ich auch nicht.
Das finde ich aber gut.
Ja gut, wie auch immer, die beiden haben sich also bei diesem legalen oder illegalen Nachgehen der Prostitution scheinbar kennengelernt. Also ob sie da an dem Abend irgendwie auf der Suche nach potenziellen Freiern war, das weiß man nicht. Wahrscheinlich haben die sich einfach so im Konsumbereich kennengelernt, also haben zusammen was getrunken, sind dann zu ihm in die Wohnung gegangen, um Drogen zu konsumieren. Und da gibt's jetzt unterschiedliche Aussagen. Hatten sie Sex, hatten sie keine? Ja, wird gesagt, nein, wird gesagt. Man weiß auch nicht so richtig, was da jetzt dann diesen Gewaltakt an sich ausgelöst hat. Er sagt, sie war sauer, weil er keinen Sex wollte und sie wollte Geld verdienen an diesem Tag. Seine Freundin hat später ausgesagt, dass sie sich über seine rechte Gesinnung lustig gemacht hat. Also in seiner Wohnung lagen offenbar Mein Kampf und andere rechte Bücher und Schriften rum und sie war eine Frau, die eher ja so ein Herz für Südländer hatte und mit so dieser deutschen Kartoffel an sich wenig anfangen konnte und sich über diese rechte Propaganda lustig gemacht hat. Und das hat er dann wahrscheinlich als Auslöser genommen, um eben aggressiv zu werden. Unumstritten ist jedenfalls, dass er sie mit seiner Machete dann getötet hat, mit einem spontanen Stich in den Hals, da schon stark verletzt, also die Schlagader verletzt und dann, wie in der Anklageschrift steht, mit Wucht die Machete in ihre Brust getrieben hat, als sie am Boden lag, sodass sie dann relativ schnell verblutet ist. So oder so ein grausames Verbrechen, also da so einen Menschen mit der Machete da im Wohnzimmer ja abzuschlachten quasi. Und interessanterweise hatte er ein Jahr zuvor noch einem Freund gegenüber geäußert, dass er sich danach sehnt, einen Menschen zu töten, weil er dann das Gefühl hat, dass innere Ruhe einkehren würde bei ihm, weil er sich so unruhig fühlt und in einem seiner Gedichte, die er damals veröffentlicht hat, da wurde auch genau diese Tötungsweise genutzt, also Stich in den Hals, Stich in die Brust. Das scheint also so eine Fantasie zu sein, die in ihm irgendwie getobt hat.
Wenn du von Gedichten sprichst, meinst du jetzt Rap-Lyrics oder waren das nochmal separate
auch Gedichte geschrieben. Schriftstücke? Ja, also es ist eigentlich eine Frechheit, das Gedicht zu nennen. Es ist wirklich absolute Scheiße, aber es ist halt grob der Gattung Gedicht zuzuordnen, sagen wir es mal so.
Also Lyrik, okay. Hat er denn irgendwann mal zu der Tat ausgesagt, was sein Motiv war? Also du hast ja zwei mögliche Varianten jetzt hier irgendwie skizziert, aber die Frage ist ja doch, es gibt keine anderen Quellen, wahrscheinlich außer seiner Aussage. Also wird das, was er sagt, dann wahrscheinlich der Wahrheit entsprechen,
oder? Er hat nach seiner Haftentlassung gesagt, dass er dem Sohn des Opfers Antworten geben kann zum Tod seiner Mutter, wenn er das denn möchte. Und dass die aber eben nicht so sein würden, wie das in den Medien kolportiert ist, dass die Mutter an diesem Tag irgendwie schlechte Laune hatte, weil die beim Heroinkaufen abgezogen wurde von irgendwelchen Dealern und deswegen schlecht gelaunt war, als die sich abends getroffen haben und dann unbedingt mit ihm Sex wollte, um eben den finanziellen Verlust auszugleichen. Und als er dann keinen Sex wollte, sei dann die Mutter aggressiv geworden, also das Opfer, und er hat sie dann getötet. Aber seiner Freundin, als es dann darum ging, die Leiche zu beseitigen, hat er eben erzählt, dass sie sich über seine rechte Propaganda lustig gemacht hat und er sie daraufhin umgebracht hat. Ich glaube, das ist tatsächlich der glaubwürdigere Ablauf gewesen.
Mhm. Und ich finde die, wenn ich was sagen will, diese Tötungsart, ich meine auch vielleicht mal kurz, also ne, wie du schon sagst, da kommen wir ja bestimmt gleich noch zu mit Mordlust, will ich ja gar nicht vorwegnehmen, aber diese Art des Tötens ist ja auch eine sehr persönliche, ne? Weil wenn ich jetzt jemanden erschieße,
voll, von Weitem, ja,
ne, da ist, so habe ich keinen Kontakt zum Opfer, nichts, aber mit einer Machete auf jemanden einzustechen, durch die Haut, durch den Brustkorb, das ist natürlich auch extrem, das ist ja auch Kraftaufwand, ne, den man da betreiben muss, man spürt den Widerstand des Opfers natürlich, ne? Und das ist nochmal, das zeigt natürlich auch immer sehr, sehr viel über den Täter aus, über seine Beweggründe, das wird auch natürlich noch eine große Rolle spielen müssen, auch extrem, ja, Machete.
Und du siehst dem einfach direkt in die Augen dieser Person dabei, genau, quasi, ne? Und das ist ja, wie gesagt, das ist ja offensichtlich ein Szenario, was er sich immer schon ausgemalt hat. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ne?
Krass.
Naja, jedenfalls zwingt er scheinbar seine Freundin bei der Entsorgung der Leiche zu helfen. Und er hat ja jetzt diese Leiche in der Wohnung liegen. Das ist natürlich keine Situation, die länger tragbar ist. Da möchte man natürlich was dran ändern. Und so geht er ganz pragmatisch in einen Baumarkt, kauft sich so einen Winkelschleifer und zerlegt die Leiche dann in seinem Badezimmer in diverse handliche Einzelteile, die er in blaue Müllsäcke verpackt. Die Gedärme packt er in einen gelben Müllsack, das will er irgendwie getrennt haben, warum auch immer. Und es gibt so einen guten, das ist so ein guter Kilometer Fußmarsch zwischen seiner Wohnung und dem Maschsee. Der wird dann in der Nacht häufiger zurückgelegt mit der Freundin eben, um diese Säcke zu transportieren. Dabei
hat die niemand gesehen währenddessen.
Nee, das war mitten in der Nacht, die wurden scheinbar nicht so wahrgenommen. Dabei hat er dann scheinbar einen abgetrennten Unterarm inklusive Hand des Opfers genommen und seiner Freundin damit auf den Hintern gehauen und so Späße darüber gemacht. Also das sagt ja auch schon einiges über die Gefühlslage dieses Menschen aus. Also wenn du gerade eine Leiche zerstückelt hast, dann quasi mit Teilen der Leiche da so Späße zu machen, ist ja an Menschenverachtung auch kaum zu überbieten. Wir hatten das auch im Fall Yvonne Schneider, wo die versucht haben, Teile seiner Leiche zu verbrennen und dann eines von den, einer der Täter meinte, das sieht aus wie ein Döner. Ne? Also es ist so.
Das Zitat ist so hängen geblieben. Ich finde das so schrecklich. Ja, ja. Und das Bild hier, was du gerade gemalt hast, natürlich auch, das ist übel. Total schlimm.
Ja. Die Freundin selber, wie gesagt, die gibt natürlich an, dass sie Angst hatte und aus Angst mitgeholfen hat, weil sie auch Angst vor gewalttätigen Übergriffen seinerseits hatte und weil er auch immer wieder aggressiv in der Beziehung ihr gegenüber war. Sie nimmt allerdings auch die EC-Karte des Opfers an sich und bereichert sich durchaus auch an dem Konto der Toten. Also die spielt so ein bisschen so eine Rolle, die, ja, also sie ist nicht hundertprozentig so, dass die Unbeteiligte, die nur hilft, die ist, macht auch aktiv jetzt, sie beseitigt mit, gut, vielleicht auch aus Angst, aber sie bereichert sich eben auch an dem Konto der Toten, ne? Mhm. Ja, durch ihre Aussage der Freundin gegenüber und deren Hinwendung an die Polizei hat die Polizei jetzt eben relativ schnell einen Täter ermittelt und natürlich kann man dann auch relativ schnell in den Gerichtsprozess einsteigen. Das passiert dann schon im nächsten Jahr, das geht relativ schnell. Und im Rahmen des Prozesses, da ist es ja eigentlich immer so, dass man so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben will, dass dann Anwälte dir auch raten, so kleine Brötchen zu backen und vielleicht irgendwie dich reuig zu zeigen. Das wirst du kennen als Juristin, ne?
Ja, das sind so Versuche dann nochmal, weil das sind alles Aspekte, die dann hinterher strafmildernd wirken können, so Klassiker, so. Bist geständig, das heißt, du hilfst zur Aufklärung der Straftat, ne?
Es tut dir unheimlich leid.
Ja. Es tut dir unheimlich leid, du zeigst heute Nachtatverhalten, ganz wichtig. Du hast zwar mit dem Arm auf den Po deiner Freundin geschlagen, aber danach hat es dir total leid getan, ne? Ja, natürlich, das sind Versuche, die man natürlich dann auch anstrebt, in erster Linie, ne? Also das ist die Funktion des Rechtsanwaltes, ne? Also wie gesagt, der sympathisiert ja nicht mit der Tat, der sagt ja nicht, hast du super gemacht, aber du versuchst natürlich, das bestmöglichste Urteil rauszuholen. Ne, das ist auch wieder eine moralische Sache, können wir darüber sprechen, aber das ist, genau das sind die Punkte, wo man sagt, ja, zeig mal Reue, tut dir total leid.
Ja, da sind wir wieder bei diesem Ding, ne, das widerspricht meinem Moralempfinden extrem und da muss man, also ich persönlich könnte dieses Maß an Trennung zwischen meinem Moralempfinden und meiner Professionalität nicht herstellen, um so einen Job ausüben zu können, aber Hut ab vor jedem, der es kann auf jeden Fall.
Aber ich muss dazu sagen, du lernst das lernt man, also ich glaube nicht jeder, ich glaube, ich war bei mir damals im Referendariat, also im zweiten Examen, dann die Einzige, die Strafverteidiger werden wollte. Die meisten wollten dann irgendwie Familienrecht an, also Familienverteidiger, oh mein Gott, Familienanwalt werden etc. Da musst du schon, du musst das trennen, aber du, also ich finde, man lernt das im Rahmen des Studiums. Ich hatte ja eben gesagt, die ersten zwei Semester dachte ich mir, Todesstrafe brauchen wir. Den dritten dachte ich mir, oh mein Gott, Sabrina, den Gedanken hast du bitte niemals gehabt. Ja, das ist schon Schande über dein Haupt. Man lernt das irgendwie. Du, genau wahrscheinlich wie ein Arzt, der jemanden aufschneidet, der denkt auch nicht, oh, das könnte jetzt wehtun, sondern, oder, ne, oder setzt sich da, versetzt sich in die Lage des Patienten, sondern das sieht das wirklich als, ja, als Sache an, in dem Moment, also, ne, nicht als Sache in dem Sinne, aber so professionell halt einfach.
Rein faktisch und sachlich musst du da rangehen. Ne?
Und wir denken auch, das ist auch immer ganz wichtig, irgendwie, wenn als Verteidiger ist es auch so, dass du auch nie, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber du hast halt auch, wenn du zu sehr an das Opfer denkst, wenn du also denkst, oh, das Arme und dann bist du, glaube ich, nicht gut als Verteidiger aufgestellt. Du musst wirklich versuchen, nach Aktenlage zu gehen. Mich interessiert nicht das und das. Und mich interessiert auch am Ende des Tages nicht, ob das war oder ob das nicht war. Mich interessiert nur eine Sache. Was kann man ihm nachweisen und was nicht?
Also ich finde ja immer, wenn du irgendwie daran denkst, Arzt zu sein, dann musst du ja mal mindestens in der Lage sein, Blut zu sehen. Ja. Blut sehen zu können. Das kann nicht jeder. Das ist ja, glaube ich, für viele auch ein Ausschlusskriterium. Ja. Da kannst du ein 1-0 Abi haben mit keine Ahnung was. Wenn du das nicht kannst, hast du erstmal ein Problem. Oder du musst es lernen. So, ne? Und als Anwalt denke ich mir immer, hey, du musst es ja irgendwie hinbekommen, dann quasi Emotionen wahrzunehmen, aber nicht zu spiegeln. Und das würde mir total schwerfallen. Also nicht wirklich mitzufühlen, empathisch zu sein in dem Moment, sondern meine Empathie vielleicht abschalten zu können, weißt du?
Genau, so ist es aber auch. Aber das, da muss man ja halt Bock drauf haben. Also wenn du Jura studierst, ne, dann kannst du ja alles Mögliche machen. Du musst jetzt ja nicht unbedingt ins Strafrecht gehen. Aber wenn du ins Strafrecht gehst, dann wurde auch immer oft gefragt, ja, hättest du ja nicht verteidigt? Hättest du deinen Kindervergewaltiger verteidigt? Hättest du dies, hättest du das, jenes? Dann muss man immer sagen, ja, ich verteidige ja nicht den Menschen. Ich sage, hast du super gemacht, sondern es geht ja nur darum, ich bin ein Organ der Rechtspflege und bin dafür zuständig, ihm ein faires, strafrechtliches Verfahren zu geben. Ich bin nicht seine Freundin, ich bin nicht in seinem Team, also juristisch gesehen natürlich schon, ich verteidige ihn. Aber ich finde ihn nicht toll. Also ich hatte schon oft Mandanten damals vor uns sitzen, als ich in der Strafkanzlei gearbeitet habe, wo ich mir echt dachte so, wenn du jetzt weiter so grinst, während du darüber redest, über die Tat, also da fliegt gleich was über dem Schreibtisch. Also weil du bist ja auch immer noch Mensch, aber du musst es halt einfach trennen und das kann natürlich nicht jeder.
Sabrina, kurze Exkursfrage, weil mich das jetzt sehr interessiert. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man so ein bisschen quasi die Emotionen trennen muss von der Faktenlage und man muss diese professionelle Brille aufziehen. Häufig wird über das Thema KI diskutiert und über gewisse Jobs und Branchen, die durch die KI wegfallen. Da frage ich mich doch ganz ernsthaft, wenn man doch sowieso das Menschliche an der Stelle trennen kann, kann man nicht irgendwie den Anwaltsberuf in Teilen durch eine KI ersetzen lassen? Weil man müsste ja im Prinzip nur die ganzen Gesetzbücher einmal da so, also einspeisen sozusagen in die KI, die lernt daraus automatisiert und könnte dann ein wahrscheinlich fachlich richtiges Ergebnis irgendwie produzieren.
Ist eine logische Frage, Daniel, bin ich ganz ehrlich, ist eine gute Frage. Aber man muss dazu sagen, dass es im Strafverfahren den sogenannten Mündlichkeitsgrundsatz gibt. Und es gibt auch immer noch die Sache, dass man genau im Strafverfahren guckt, wie hat die Person auf mich gewirkt. Heißt zum Beispiel, wenn ich eine Aussage verschriftliche und dann sagt der Richter, oh, aber die Aussage, ob die jetzt wirklich hilft oder nicht hilft, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich aber dann die Person kennenlerne und dann sehe, wie sie redet, wie sie wirkt, wie sie spricht, alles in allem, dann kann das Urteil nochmal ganz anders ausfallen. Dementsprechend gehört natürlich dazu immer noch ein bisschen, also klingt jetzt doof, ein bisschen Menschlichkeit, aber dieses Zwischenmenschliche, dieses, ja, lügt der oder lügt der nicht? Und KI natürlich, klar, du kannst auch alle möglichen, ich höre auch immer ganz von vielen Bekannten, ja, ich habe mir jetzt von JGBT hier eine Klageschrift aufsetzen lassen. Ich sag bitte vorsichtig, mach das nur, wenn du auch die juristischen Background hast, prüf das erstmal, weil es gibt auch da natürlich Fehler ohne Ende. Aber natürlich, im Grundsatz arbeitet man natürlich ein bisschen. Ja, herzlos ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber du musst rational daran gehen. Ich guck mir die Akte an und denk mir nicht, oh, das arme Opfer in dem Moment. Natürlich ist das, also ich als Sabrina, als private Sabrina, safe, natürlich, ganz klar. Ja. Aber in der Funktion nicht, weil dann ist die Verteidigung kaputt. Also ich muss das auch ganz klar differenzieren, wie in den meisten Jobs ja auch. Also da gehst du zur Arbeit, bist du der und gehst nach Hause, bist du wieder der. Also bist zwar dieselbe Person, aber ne, kennt man ja.
Ja, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen Sci-Fi, ne? Aber auch da könnte ich mir vorstellen, ich will jetzt gar nicht wieder das große KI-Thema hier raushauen, ne? Dass die KI das zukünftig auch kann. Und zwar aus aufgrund der einfachen Tatsache, es gibt ja so diese psychologischen Beobachtungen, ich kriege das jetzt nicht ganz rekapituliert, aber es ist ja sowas wie, irgendwie, wenn eine Person bei der Antwort nach links oben oder so guckt, dann lügt sie, denkt sich was aus, rechts oben ist was anderes, so rum, wie auch immer, ja. Also es gibt diese analytischen Verfahren und wenn du dann um so einen Befragten eine 360-Grad-Kamera irgendwie heftest, so nach dem Motto, spielt er an seinen Fingern rum, ist er geschwitzt, ne? Also man kann ja theoretisch alles biometrisch erfassen, um dann zu gucken, wie reagiert die Person und ist es jetzt glaubwürdig oder nicht. Also dieser Menschlichkeitsaspekt ist ja, so leid mir das tut, das zu sagen, wahrscheinlich perspektivisch irgendwann auch irgendwie ausschließbar.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wenn du nach links oben guckst, dann greifst du auf Erinnerungen zurück und wenn du nach rechts oben guckst, dann konstruierst du. Aber das ist, wie gesagt, das ist irgendwie so, ich bin da auch nicht so drin. Ja, aber um jetzt auf den Prozess hier in diesem Fall zurückzukommen, dieser Täter macht es, glaube ich, seinen Verteidigern relativ schwer, ihn gut zu verteidigen, denn wie gesagt, diese Reue zeigt er gar nicht und er zeigt jetzt sich auch nicht wie besonders kleinbrotbackig, um es mal in so ein neues Wort zu kleiden. Er lässt wissen, dass das ja gar nicht so schlimm war. Er hat ja quasi keine Familienmutter oder so getötet. Er hat ja quasi nur eine Drogensüchtige ermordet. Das ist ja nicht so schlimm. Das kann ja nicht so stark bemessen werden wie jetzt der Mord an jemand anderem quasi. Und so ist er natürlich an auch diversen psychologischen Untersuchungen ausgesetzt, weil die Polizei und die Staatsanwaltschaft natürlich wissen wollen, mit was für einem Menschen haben wir es hier überhaupt zu tun, der ja wie gesagt auch schon seit seiner Jugend eben auffällig ist. Da werden jetzt verschiedene dissoziale Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus festgestellt, wahrscheinlich auch so irgendwas im Bereich Schizophrenie und so, also beziehungsweise paranoide Anteile und so wird eine verminderte Schuldfähigkeit eingeräumt diesem Täter. Inwieweit das jetzt alles irgendwie drogeninduzierte Sachen sind oder dass psychisch, also quasi er schon vorbelastet ist vor seiner Drogenkarriere, das kann man natürlich nicht mehr sagen, aber diese psychischen Beeinträchtigungen, die er hat, die reichen halt für die Feststellung der verminderten Schuldfähigkeit. Vielleicht willst du dazu irgendwie noch ein, zwei Worte verlieren, Sabrina, was das dann bedeuten kann.
Ja, genau, können wir gerne machen. Das ist in Paragraph 20 und 21 StGB geregelt und da geht's darum, dass man halt sagt, okay, wenn jemand, wichtig, zum Zeitpunkt der Tat, also bei Tatausführung, psychische Störungen hatte, unter Drogeneinfluss stand, unter Alkoholeinfluss stand, wie auch immer, dann kann es Ermessensvorschrift, die Schuld gemindert werden. Oder sogar es kann zu einer kompletten Schuldunfähigkeit kommen. Das kommt dann immer auf den Grad der Situation an praktisch, ne? Also inwiefern. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, sind diese klassischen Fälle, natürlich, wenn man schwerst psychisch krank ist, dann das Gesetz geht halt einfach davon aus, naja, einem schwerst psychisch Kranken kann ich halt einfach nicht die Schuld 100% geben, weil das wird auf Schuldebene geprüft. Es gibt verschiedene Ebenen da, wie man so eine Straftat dann runterprüft. Und auf Schuldebene muss ich sagen, er wusste vielleicht gar nicht, was er getan hat. Natürlich sagt man jetzt wieder moralisch gesehen, hallo, der ist doch nicht blöd. Ja, aber wenn der wirklich an Schizophrenie gelitten hat oder wie auch immer, dann kann man das halt eben nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass er das halt doch nicht verstanden hat oder dass irgendwas anderes, weil wir können uns in ihn nicht reinversetzen. Was natürlich anders ist, ist, wenn wir beispielsweise so eine Tat haben, der Klassiker, man denkt, ach, wenn ich besoffen bin, dann passiert mir ja nichts. Ich schieße mich einfach ab, trinke mir hier 3 Flaschen Wodka, wenn ich ja noch stehen kann, und begehe jetzt einen Mord. Das ist zum Beispiel so nicht so einfach, dass man sich dann denkt, okay, Moment, du hast dich ja als Werkzeug benutzt, hast dich also selber so betrunken, dass du selber die Hemmschwelle verlierst, praktisch, jemanden zu töten, das hättest du ja im nüchternen Zustand nicht getan. Dann muss man natürlich auch differenzieren, muss man sagen, na gut, er hat sich extra betrunken, da wird das praktisch sich berauschen vorverlagert und dann sind wir raus. Das geht dann zum Beispiel nicht. Also man muss immer aufpassen mit diesem Betrinken. Hier war das ja eine Mischung zwischen psychischer Störung, Alkohol, Drogen. Alleine Alkohol hätte nicht gereicht, wahrscheinlich auch nicht die Drogen. Aber durch diese psychische Störung sagt das Gesetz halt einfach und dann das Gericht auch konsequenterweise, da müssen wir natürlich eine Schuldminderung auch vornehmen. Und das ist ja auch, egal wie wir das jetzt moralisch sehen, rein rechtlich gesehen wieder, einem kranken Menschen, sage ich mal, zu sagen, du bist hundertprozentig schuld, ne, das ist aber dieses unangenehme Gefühl, was da, glaube ich, in einem so vorkommt, denke ich mal. Also denke ich jetzt mal bei den meisten. Aber das ist damit gemeint halt.
Ja. Naja, jedenfalls spielt das eine große Rolle im Prozess. Also seine ja, wie soll ich sagen, seine rechtsextreme Gesinnung, die spielt ja gar keine große Rolle. Und da hätte man ja vielleicht auch eine Motivlage konstruieren können, ne? Ebenso dieses, ja, vielleicht, dass es auch ja aus dieser Gesinnung heraus der Mord begangen wurde, aber man hat da seine psychischen Probleme so in den Vordergrund gestellt und unterstellt einen Mord aus reiner Mordlust, also eines der Mordmerkmale, die dann gegeben sind. Mordlust, magst du das kurz erklären? Weil das ist ja auch so ein Begriff, den wirft man so um sich so in diesem True-Crime-Bereich, aber so richtig fundiert erklären kann den wahrscheinlich keiner. Also die Lust am Töten halt eben so banal gesagt, ne?
Genau, also es geht darum, dass man es geht um den Tötungsakt selber. Also entweder die Tötung an sich, dass man sagt, ich habe jetzt Bock darauf, jemanden einfach zu töten oder auch jemanden vor allen Dingen sterben zu sehen. Also Mordlust, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch, dass es durch Habgier ist, das ist ein bisschen komplizierter, niedere Beweggründe. Aber bei Mordlust ist es wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist die Lust am Töten, die Lust, jemanden zu beim Sterben zuzusehen, und das passt ja ganz genau auf ihn, weil er gesagt hat, ja, ich brauche das für meine innere Befriedigung, für die innere Ruhe, jemanden mal sterben zu sehen. Ne? Also das ist einfach die Lust am Töten. Also das ist wirklich, so viel schwieriger ist das Mordmerkmal tatsächlich eigentlich nicht. Das kommt aber auch, muss man dazu sagen, nicht so oft vor.
Das ist also sehr selten, ist ja.
Sehr, sehr selten, ne? Der Klassiker Habgier, niedere Beweggründe, ne? Aber so Mordlust ist schon, ne? Ist nicht schwer zu definieren, aber es ist schon schwierig überhaupt zu machen, weil also oder besser gesagt nachzuweisen natürlich. Aber hier, wenn er gerade die Aussagen vorher noch getätigt hat, natürlich relativ einfach.
Ja, und genau eine
Aussage. Ist es dann auch so, dass jemand, der, entschuldige, ganz kurz an der Stelle, wenn man das einräumen würde, wegen Mordlust gehandelt zu haben, ist das dann nicht auch, was so das Strafmaß betrifft, dann auch schlimmer? Also kann das nicht einfach auch so ein Abwehrmechanismus sein? Und vielleicht ist es den Leuten auch einfach peinlich zuzugeben, dass es daran lag? Weißt du, das eine ist es ja nachzuweisen, das andere ist, was die Leute dann, also die Täter dann dementsprechend auch bei Aussagen erzählen.
Also du meinst jetzt, wenn der das sagen würde, ob das dann
ob die dann mehr, nee, gar nicht, sondern wenn der es sagt, dass er höher, genau.
Ja, in der Regel ist es eigentlich so, dass man sagt, nee, wenn du es zugibst, wenn du uns also hilfst, das aufzuklären, dass wir dir das nicht alles nachweisen müssen, dann wird es sogar günstiger.
Und sagen wir, jemand gibt es nicht zu, ist dann Mordlust gleichwertig, sag ich mal, wie Habgier oder so?
Ja, das ist ein Mordmerkmal, ist ein Mordmerkmal. Also dann ist
das egal.
Egal dann. Das ist egal, welches du hast. Mhm. Das Hauptsache eins, dann ein bisschen Mord drin. Ansonsten dann in der Regel Totschlag oder da reicht eins. Ist egal, da gibt es keine Wertigkeit.
Ja, okay.
Ja, er formuliert das ja Gott sei Dank eigentlich genauso, wie du es gerade formuliert hast, seinem Freund gegenüber. Er sagt ja, er sehnt sich danach, jemanden umzubringen, um innere Ruhe zu finden. Das sagt er ein Jahr vor dem Mord. Also da ist dann, wie gesagt, diese Definition natürlich, die liegt auf der Hand, dann da zu sagen, okay, wir gehen von Mordlust aus. Tatsächlich bescheinigt man ihm, dass er mit seiner massiven psychischen Störung eben nicht in der Gesellschaft leben kann, und er wird zu 12 Jahren in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo das Moralempfinden natürlich erstmal drüber stolpert. 12 Jahre, so aufgrund, in Anbetracht der Tat, die da begangen wurde, wenn man halt eben davon ausgeht, dass lebenslänglich halt auch lebenslänglich heißen kann, dann scheinen 12 Jahre für so eine Tat relativ billig. Ne? Und dann herrscht ja auch dieses Bild vor im Kopf, okay, psychiatrische Klinik ist dann auch nochmal gemütlicher als Gefängnis, wobei das natürlich auch so nicht stimmt. Es ist beides Freiheitsentzug, es ist auch kein, es ist auch ein tristes Umfeld, es ist auch Gefangenschaft in dem Sinne. Es wird dann auch kurzzeitig nochmal in eine andere Richtung ermittelt. Wie gesagt, seine rechte Gesinnung und auch seine Musik, die haben in dem Prozess gar keine Rolle gespielt. Die Bild-Zeitung gräbt dann irgendwie alte Texte von ihm aus, alte Gedichte und Texte, die er halt auf seiner Homepage und auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Und die Polizei bemerkt starke Parallelen zwischen einem Text, also dem Geschehnis in einem Text, und einem ungeklärten Mord aus dem Jahr 2010 in Hannover, wo ebenfalls eine Frau verstümmelt und in Plastiksäcken entsorgt wurde, und man konnte niemals einen Täter ermitteln. Und da gibt es starke Parallelen zu Texten, die er geschrieben hat, und so ermittelt man auch in diese Richtung, kann da aber keinen Zusammenhang konstruieren. Also es ist möglich, dass er damit zu tun hat, aber man kann es ihm nicht nachweisen. Du so jetzt mit deinem juristischen Blick, 12 Jahre psychiatrische Klinik für so eine Tat, du kannst schon verstehen, dass man dann da so als Normalbürger sagt, ist günstig, oder?
Total. Also auf jeden Fall. Also ich kann zwei Aspekte verstehen. Zum einen, dass man sich denkt, ja wie, nur Psychiatrie, also Maßregelvollzug, ist ja gar nicht so schlimm wie Knast. Eine erste Sache, hat es ja auch schon angesprochen, und zweite Sache, natürlich, 12 Jahre ist günstig. In der Regel denkt man sich das, ne? Weil in so einem Fall könnte man natürlich auch über ein lebenslänglich nachdenken, plus Sicherungsverwahrung. Ne, ist ganz klar. Weil gerade das Nachtatverhalten natürlich elementar grausam ist, ne? Und auch die Tötungsart an sich. Also da hätte man drüber nachdenken können. Aber wir hatten eben drüber gesprochen. Schuldminderung, genau, da ist der Punkt. Das heißt, dem Gericht, das ist schon gar nicht möglich, dann in dem Moment die volle Strafe, die volle lebenslange Strafe zu verhängen, weil wir halt die Schuldminderung haben. Und die muss natürlich im Verfahren auch oder im Urteil sich auch widerspiegeln. Und zum Strafvollzug, das hattest du schon richtig angesprochen, das fühlt sich auch so komisch an, ne? Weil da ist natürlich der Beweggrund ein ganz anderer. Strafvollzug ist Strafe, das ist Bestrafen. Maßregelvollzug ist in der Regel, naja, Therapie, Heilung, ne? Darum soll es da eigentlich gehen. Es ist da nicht leicht, da rauszukommen, das auf keinen Fall. Aber der Beweggrund, beziehungsweise die Intention dahinter ist eine andere, muss man halt ganz ehrlich sagen. Ne? Natürlich kommst du da in der Regel schwerer raus, weil da kommst du dann wirklich nur raus, wenn die Gutachter feststellen, oh, nee, ist alles in Ordnung, Wiederholungsgefahr minus, gibt es keine Gefahr mehr für dich oder für andere, kannst gehen. Im Knast ist es da in der Regel einfacher, wieder rauszukommen, weil da hast du eine zeitige Freiheitsstrafe und danach kannst du in der Regel gehen oder sogar mit guter Führung etwas früher. Aber fühlt sich, ja, natürlich, ich kann das aus privater Sicht natürlich komplett verstehen. Dass man denkt, ja, wie 12 Jahre bei so einem Verhalten und dann auch noch so ein Nachtatverhalten, also das ist schwierig, aber juristisch fast nicht anders lösbar.
Geht man denn aber jetzt davon aus, dass nach diesen 12 Jahren dann wirklich auch eine Heilung stattgefunden hat? Also ist das sozusagen so eine grobe medizinische Bemessung, dass man sagt, okay, keine Ahnung, es dauert ungefähr 12 Jahre, um so eine Therapie erfolgreich zu beenden? Also ist das das Ziel dahinter?
Genau das ist hier sehr kontrovers diskutiert. Also das ist grundsätzlich das Ziel. Und hier sagen eben Gutachter jetzt im jetzt quasi aktuellen, in der aktuellen Berichterstattung sagen Gutachter und Leute, die sich damit befassen, Psychiater, Psychologen, Therapeuten, dass dieses massive Störungsbild, das er aufweist, in 12 Jahren eigentlich nicht therapierbar ist. So.
Sowas ist ja gar nicht,
Also.
also wenn du so eine Persönlichkeitsstörung hast, also ich weiß gar nicht, ob, also ne, jetzt haben wir die Psychologin nicht hier, aber ob das überhaupt heilbar ist, also
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hab heute nur mehrfach gehört, dass Experten gesagt haben, so dass der Zeitraum dafür einfach auch zu knapp ist. Also, dass da mehr nötig gewesen wäre. Deswegen auch die irritiert waren über diese 12 Jahre. Letzten Endes im Maßregelvollzug sitzt er aber nur bis Sommer 21, also gute 8 Jahre. Dann wird er in den regulären Strafvollzug quasi überstellt. Also, dann gilt er quasi als ja, haftfähig, genug therapiert, um jetzt in die Haft zu kommen. Und da wird er im Mai 2025 dann eben entlassen aus der Haft. Und das ist dann damals ein Riesenaufschrei gewesen, weil man sich eben gefragt hat, wie kann das sein, dass dieser Mensch jetzt nach 12 Jahren wieder rauskommt, zwar mit 5 Jahren Führungsaufsicht. Magst du kurz erklären, was diese Führungsaufsicht bedeutet?
ja, genau, das ist sowas wie, ja, Bewährung ist das falsche Wort, aber man muss sich immer wieder mal melden. Das ist in der Regel einmal die Woche, dass man einfach da sagt, ich bin hier. Und das geht von 5 Jahre ist Maximum schon. Man steht halt praktisch unter ständiger Beobachtung. Halt einfach. Ne? Und man kann jederzeit dann wieder, ja, wie gesagt, es ist nicht vom terminologisch ist es nicht richtig, aber bewährungstechnisch, dass man sagt, okay, du stehst immer unter dem Schöffeln praktisch vom Staat. Der hat immer so eine Glocke, der guckt immer, was machst du denn hier? Ne? Es gibt ja dann auch, bei der Bewährung gibt es ja auch da diesen Fußfesselnkram, das ist hier was anderes. Und es wird einfach nur noch ein bisschen geguckt, was machst du denn, wie läuft das denn? Und einfach so ein bisschen Kontrolle halt einfach noch zu haben, was natürlich auch sinnvoll ist hier.
Du hast wahrscheinlich auch sehr strikte Meldeauflagen und sowas, ne?
Genau, das kommt noch dazu. Du hast Meldeauflagen, du musst ganz klar auch immer sagen, wo du bist, was du machst, also ne, kannst du einfach so abhauen oder weg, also ausreisen etc. Genau, das sind solche
Ja,
Dinge
ja.
dann.
Ja, jedenfalls produziert er im Prinzip direkt nach seiner Entlassung Schlagzeilen, indem er dann seine Entlassung auch auf TikTok irgendwie feiert und ja, eigentlich auch direkt sehr aggressiv auftritt bei TikTok, auch unter dem Namen Maschseemörder. TikTok hat seinen Account mittlerweile gesperrt, also selbst TikTok ist da tätig geworden. Und er verhöhnt in seinen Videos das Opfer, er verhöhnt die Tat, er macht sich darüber lustig. Leute, die seine Livestreams besuchen, machen sich mit ihm gemeinsam über die Tat und das Opfer lustig. Das ist ziemlich, ziemlich widerlich. Er verhöhnt auch den Sohn des Opfers, der in den Medien ab und zu sehen ist, und auf der anderen Seite bietet er ihm quasi auch Antworten an für das Schicksal seiner Mutter. Und ja, er verkauft, und das ist richtig ekelhaft, auch Merchandise. Er verkauft so T-Shirts, wo er so cartoonmäßig vorne drauf zu sehen ist und es steht auf dem T-Shirt, ich überlebte ein Date mit dem Maschsee-Mörder, das hier ist nicht mein Blut, und es gibt auch tatsächlich Fans, auch weibliche Fans, die das kaufen. Ja, überhaupt kriegt er auch Liebeszuschriften von weiblichen Fans, was natürlich auch absolut haarsträubend ist, ne? Das ist, weißt du, auf der einen Seite diskutieren wir so oft über Gewalt gegen Frauen, die in unserer Gesellschaft leider sehr, sehr ausgeprägt ist und leider auch zunimmt, und auch so diese Femizidgeschichte, die wirklich haarsträubend ist und die Maße erreicht, die beängstigend ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann Frauen, die sich quasi bewusst dafür entscheiden, Kontakt zu einem Mann zu suchen, der wegen solchen Taten und wegen Mord an einer Frau, einem grausamen Mord an einer Frau, vorbestraft ist. Und dann da so eine missverstandene Seele in ihm sehen, das will mir auch nicht in den Kopf. Das ist, naja.
Ich finde es so heftig. Kannst du grob was zu den Zahlen sagen, die er so generierte? Also hatte der eine geringe Followerschaft oder waren das viele Leute?
Schon eine mittelmäßig große. Also ich glaube, der hatte, also ich weiß nicht, das ist ja gelöscht worden, ich weiß es nicht. Ich hatte mal irgendwann, habe ich geguckt oder habe das beziehungsweise im Zuge von der Berichterstattung mitbekommen, da hatte der, glaube ich, so 16.000 Follower. Der hat wohl auch ein
Buch. Das heißt 16.000 Leute.
Das heißt ja nicht, dass die ihn alle
gut finden. Die ihn da erstmal grundsätzlich gefolgt haben. Aber wenn du sagst, dass er halt dass es da Leute gab, anders, die in irgendwie Interaktion mit ihm getreten sind und das befürwortet haben, wie er aufgetreten hat und die es vielleicht so, ne, also dieses seine Tonalität da irgendwie gut fanden, dann heißt das ja, dass sie, also doch einige gibt, die das jetzt irgendwie auch gefeiert haben.
Also man muss ja immer unterscheiden in Social Media. Follower heißt ja nicht, dass das alle Leute sind, die dich gut finden. Also es gibt beispielsweise auch Influencer und Influencerinnen, die eine große Followerschaft haben, aber wo die meisten Leute denen eigentlich folgen, weil die scheiße finden, so. Das gibt's tatsächlich häufig. Das ist natürlich nicht die Community, die man haben möchte. So, ich kann mir bei dem vorstellen, dass es viele so, ich sag jetzt mal, Katastrophentouristen gab, die dem gefolgt sind, die einfach sehen wollten, was da passiert, weil der halt eben auch in den Medien präsent war. Aber ich denke schon, dass es eine hohe Zahl von Leuten gab, die das auch irgendwie faszinierend finden. Und er hatte eben in Livestreams, wo er sich dann lustig gemacht hat, auch über das Opfer und auch über den Sohn des Opfers, da gab es auch Leute, die ihn befürwortet haben, ja.
Und das würde mich mal interessieren, wie viele Leute das sind, weil das ist ja eigentlich im Prinzip eine relativ beängstigende Diagnose, wenn man das feststellt.
Ja, das weiß ich auf jeden Fall nicht. Er hat auf jeden Fall über diese Internetpräsenz auch dann tatsächlich eine neue Freundin gefunden, also die sich ihm zugewandt hat. Und bei der ist er dann jetzt vor einigen Tagen verhaftet worden. Also er ist zu ihr nach Düsseldorf wohl gegangen, was wohl auch gegen seine Meldeauflagen verstoßen hat. Aber noch schlimmer, da gab es dann in der Beziehung wohl auch Gewalt. Und also natürlich, ist ja irgendwie nicht verwunderlich. Und er hatte in irgendeinem Eifersuchtsanflug von ihr verlangt, sie solle ihr Handy entsperren. Er wollte gucken, mit wem sie schreibt. Und als sie das dann abgelehnt hat, hat er gedroht, mit einer Motorsäge ihren Finger abzuschneiden, um das Handy damit zu entsperren. Und dann ist ihr dann das Licht aufgegangen, dass sie sich da vielleicht nicht den allerbesten Partner gesucht hat, und hat dann die Polizei gerufen. Und dann war halt eben dieser Verstoß gegen Meldeauflagen, diese Gewaltandrohung plus auch ausgeübte Gewalt gegen diese Freundin. Und es wurden diverse Waffen bei ihm gefunden, jetzt nicht näher beschrieben. Ich habe es noch nirgendwo gelesen. Die Bild-Zeitung schreibt von einem Waffenarsenal. Ich nehme an, der hatte verschiedene Messer, vielleicht Schlagringe, irgendwie sowas in der Art. Und das sind natürlich alles Verstöße gegen gegen seine Führungsaufsicht, und deswegen ist er jetzt halt aktuell wieder inhaftiert. Dann ist natürlich die Frage, wie wird sich das auswirken? Also 5 Jahre Führungsaufsicht, und er hat jetzt danach relativ kurze Zeit gegen verstoßen. Was blüht denn da? Blüht denn da jetzt automatisch dann Haft, oder ist das erstmal noch prüfbar?
Das ist auf jeden Fall erstmal prüfbar, weil man natürlich sagen muss, die erste Strafe hat er verbüßt. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, auch du bist ja schon mal wegen Mordes da verurteilt worden und 12 Jahre und jetzt hast du wieder was gemacht, jetzt gehst du da nochmal. Nö, jetzt wird komplett neu geguckt, jetzt wird geguckt, okay, was hat er gemacht? Jetzt kann man natürlich über bestimmte Delikte nachdenken, weil je nachdem, was er gemacht hat, Bedrohung, Freiheitsentzug, was er, glaubt ihr, auch mit eingesperrt oder was hast du, glaube ich, gesagt? Und also Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, das sind jetzt alles Delikte, die sind nicht so teuer, sage ich mal immer so, ne? Also da spricht man jetzt noch nicht direkt von einer Haftstrafe. Natürlich kann man darüber nachdenken, okay, er hat das im Rahmen der Führungsaufsicht gemacht, aber man kann jetzt nicht direkt irgendwie so eine Konnexität zu dem ursprünglichen Urteil machen, weil das ist jetzt einfach abgehakt. Hier ist eine juristische Zäsur, da kann man jetzt nicht sagen, dann nochmal 15 Jahre drauf, weil, ne, also das muss man halt dann auch wieder ganz klar trennen, auch wenn man sich denkt, das kann doch nicht sein, nach 7 Monaten machst du wieder so ein Mist hier. Also, was soll als nächstes kommen dann wieder, ne? Also, du hast irgendwie gar nichts gelernt. Und auch mit dem Nachzeitverhalten, auch das mit Instagram oder so und mit TikTok, das ist natürlich moralisch gesehen eine Katastrophe, aber rechtlich gesehen, also zumindest strafrechtlich gesehen, man kann natürlich zivilrechtlich vorgehen, medienrechtlich, okay, aber so ist das halt auch nicht, dass man jetzt sagt, hier automatisch kriegst du ja nochmal eine dicke Keule, ne?
Ich fand sein Auftreten da ganz, ganz schwer erträglich. Voll. Und hab mir da auch gewünscht, dass es sowas in Deutschland geben würde, wie, ich weiß gar nicht genau, wie dieses Gesetz in Amerika heißt, ich glaube, es heißt irgendwie Sam Law, Son of Sam Law, es hat auf jeden Fall mit dem Son of Sam zu tun, diesem Serientäter aus New York. Das war der erste, der ja dann auch lebendig verhaftet wurde, wo dann quasi ihm angeboten wurde, seine Buchrechte zu verkaufen, also an seiner Geschichte und auch für relativ viel Geld. Und der Staat New York dann gesagt hat, fick dich, du darfst dich nicht an deiner Tat bereichern, und quasi ein Gesetz erlassen hat, dass es Straftätern unmöglich macht, sich an ihrer Tat zu bereichern, also Netflix-Rechte oder so verkaufen. Und das würde ich mir tatsächlich in dem Fall auch in Deutschland wünschen.
Ja, voll. Ja, absolut. Und ne, wie gesagt, auch da dieses noch, es geht ja nicht mal darum, er hat ja, klar, das durch Merchandise hat er Geld noch verdient, aber allein überhaupt dieses Verhöhnen von der Frau und dann von dem Sohn dann noch, also damit hat er ja da verdient, also da hat er sich ja, was ist denn da, Sinn und Zweck? Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Also was soll das denn jetzt? Also wenn ein Merchandise ist ja schon schlimm genug, aber dann noch die Leute im Nachhinein da schlecht zu. Also das entzieht sich irgendwie jeder Logik.
Ja, das zeigt einfach nur diesen ekelhaften Sadismus, der, also ihm wurde Klar. Ja auch Sadismus quasi, und das ist ja das Ding, ne? Er hat diese Frau schon erniedrigt, getötet und gequält, und jetzt will er halt auch noch ihren Sohn quälen.
Also, ja, absolut. Also, und das natürlich, wenn du dann als Verteidiger neben dem sitzt, natürlich denkst du dir so, also ich privat, du und ich privat, das wird nicht gut enden. Aber juristisch gesehen, ne, und das ist halt immer einfach, das ist die Trennung. Und da will ich will jetzt hier keine Lanze brechen für, dass man sagt, ach, Strafverteidiger, bester Job der Welt, um Gottes Willen. Ne, man muss den Job, den muss es geben. Gut, vielleicht irgendwann, ne, laut Daniel wird er vielleicht, kann natürlich echt durch KI ersetzt werden oder zumindest, ne, besetzt werden mit, aber man muss einfach da differenzieren, und da darf man halt auch nicht auf die Anwälte immer sagen, ja, du scheiß Anwalt und dies und das, ne, aber das ist halt einfach der Job. Und aber privat natürlich geht gar nicht. Also wirklich, da kriegt man die Krise, auch als Jurist, bin ich ehrlich.
Also ich meine, der Punkt ist ja, wir haben eine Rechtsstaatlichkeit, und das ist ganz wichtig, dass wir die haben. Ne? Also das ist letztendlich etwas, wo Deutschland ja auch aus der Vergangenheit gelernt hat, wieso das für uns eine ganz hohe Bedeutung hat. Und insofern kann ich diesen juristischen Denkansatz natürlich auch nachvollziehen, so wie du ihn jetzt hier beschrieben hast, weißt du, Sabrina? Und das ist einfach so. Und ja, wie ihr auch schon vorher gesagt habt, ich meine, das Moralische, das muss man jetzt auch nicht in Frage stellen. Nee, das ist ganz klar.
Das ist also nicht diskutierbar.
Das kann niemand verstehen so richtig. Ne, es ist für mich die Frage schon wieder, jetzt bin ich wieder ein bisschen gesellschaftskritisch unterwegs, ist denn sowas nicht auch schon irgendwie Abbild der Gesellschaft? Wie kann das sein, dass jemand darin einen Markenwert entdeckt, also eine Persönlichkeitsmarke sozusagen macht, und dann halt dank moderner Internettechnologien dazu in der Lage ist, Merchandise auf den Markt zu bringen, sich selbst zu verkaufen und so weiter und so fort.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich Spiegelbild unserer Gesellschaft und auch der Verrohung unserer Gesellschaft, dass man dann da sagen kann, okay, da wird wirklich auf diese Rechte und auf die Rechte dieser Frau geschissen, auf diese Tat geschissen. Da gibt's so einen Katastrophentourismus, da gibt's so eine morbide Anziehung zu so jemandem, und der kann sich tatsächlich damit vermarkten. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein aktuelles gesellschaftliches Phänomen ist. Serientäter oder so brutale Verbrecher haben ja schon immer fasziniert. Manson hat Briefe ins Gefängnis bekommen, Fanpost, ne? Jack Unterweger, auch ein ganz bekannter Täter, hat irgendwie Lyrik, Briefe ins Gefängnis bekommen. Also da, ja. Aber ich sehe das auch als Spiegelbild unserer Gesellschaft, da hast du recht, ja.
Ja, und dass sich auch eine Community bildet, weißt du, die offensichtlich, oder zumindest, das weiß ich jetzt nicht, weil ich das ja nicht beobachtet habe, ich unterstelle jetzt mal, dass auch nicht alle anonym da waren. Also, und wenn es wirklich so ist, dass die Leute eine Faszination mittlerweile öffentlich ausleben für solche morbiden Themen, ja, mit einer Selbstverständlichkeit einer Person zu folgen, die sich damit brüstet, jemanden ermordet zu haben auf grausamste Art und Weise, dann ist das wirklich, finde ich, kein gutes Zeichen für diese Gesellschaft.
Das unterschreibe ich total. Aber wie hast du denn, Sabrina, als Juristin diesen Fall letztes Jahr, als er so in den Medien war, wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das verfolgt, also aus deiner Brille?
Du meinst ja, als es dann auch Richtung Freilassung, also dann Richtung Freilassung, dann ging auch vorher.
Weil das war ja die Kontroverse. Er war ja frei und im Prinzip haben sich alle gefragt, wie kann das sein, dass dieser Mensch rauskommt? Der hatte ja auch quasi in der Zeit im Gefängnis so Bilder veröffentlicht über Bekannte, die er gemalt hatte, die rausgekommen, die halt auch natürlich auch total krude gemalt sind, also schlecht gemalt, jetzt nicht irgendwie künstlerisch hochwertig, aber die halt auch krasse Gewalttaten zeigen und auch Gewalt in Verbindung mit Sex.
Ja.
Und wo dann alle gesagt haben, dieser Mensch ist nicht geheilt, der trägt diese Fantasie noch in sich, wie kann der rauskommen?
Genau, und da war mein Problem schon. Mein Problem war schon, als der aus dem Maßregelvollzug rausgekommen ist in den Strafvollzug. Weil, wie ich eben schon eingangs gesagt hatte, wenn der dann im Strafvollzug ist, dann ist das Ende der Strafe zeitig. Das heißt, dann ist nach 12 Jahren vorbei. Wäre der aber weiter im Strafvollzug gewesen, ach Quatsch, im Maßregelvollzug, Entschuldigung, dann hätte man natürlich weiter prüfen müssen. Das heißt, das Problem, der Fehler war dann, den von dem Maßregelvollzug zu sagen, so, ab in den Strafvollzug, du bist jetzt haftfähig, das hast du ja eben schon richtig gesagt, du bist so gesehen geheilt, du kannst jetzt in den ganz normalen Strafvollzug einsteigen und dann kannst du dann nach 12 Jahren aussteigen. So, und da habe ich mir wirklich gedacht, wie kann das sein, denn da haben ja auch genug Gutachter gesagt, erstens ist sowas in der Regel fast gar nicht heilbar. Und wenn, auch mit Sicherheit nicht nach 8 Jahren und auch nicht nach 12 Jahren. Und da habe ich mir auch wirklich gedacht, also da, und das ist so eine Sache halt, da zweifelt man natürlich teilweise ein bisschen, auch wenn das jetzt, ich rede ja auch gar nicht aus moralischer Sicht, ich sehe aber aus juristischer Sicht, dass ich das schon schwierig finde. Also moralisch braucht man, wie gesagt, da gar nicht drüber diskutieren. Aber aus juristischer Sicht schon, ich mir denke, ich sehe gar keine Anhaltspunkte, den jetzt zu entlassen, wenn ich Gutachten habe, die ganz klar sagen, dass das nicht heilbar ist, beziehungsweise auch nicht nach der Zeit. Ne? Und da habe ich dann.
Aber wer entscheidet das denn und auf welcher Basis der Gutachter, dann? Wenn es doch Gutachter gibt, die das offensichtlich verneinen. Ja,
es gab verschiedene dann.
Warum passiert das dann?
Es gab verschiedene dann. Entscheidet der Richter, wer mehr glaubt.
Also weil die es verneinen, das sind ja jetzt irgendwelche Experten, die jetzt im Rahmen der Berichterstattung sich zu Wort gemeldet haben. Die Leute, die das geprüft haben damals, die haben es offensichtlich nicht verneint. Ne? Und wo Menschen arbeiten, da werden halt immer auch Fehler gemacht. Und offensichtlich wurde dem aber, ja, der wurde als therapiert oder als fähig für den normalen Strafvollzug angesehen. Und das war halt damals der Aufschrei in den Medien. Man hat dann, wie gesagt, diese Bilder von ihm veröffentlicht, hat gesagt, jemand, der sowas zeichnet, der solche Fantasien in sich trägt, der kann gar nicht geheilt sein. Also der hätte im Maßregelvollzug bleiben müssen. Und das ist dann natürlich auch die Gefahr von so Sachen, die wirklich nur auf der Meinung von einem Gutachter aufbauen. Ne? Und ist die Frage, aber den so einem Gutachter, dem blüht juristisch natürlich keine Folge oder so. Ne?
Kann natürlich, klar. Wenn man ihm natürlich, jetzt wird es wieder willkommen in Deutschland, wenn ich ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unterstellen kann, dass er das Gutachten halt vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch errichtet hat. Aber unter uns, das nachzuweisen ist, würde schon fast sagen, unmöglich, weil dann wird er immer sagen, ja, also ich bin davon nach bestem Wissen und Gewissen, bin ich davon ausgegangen, dass, ne? Also, Theorie ja, das ist ja immer, dass es Recht haben und Recht bekommen, sind zwei Paar Schuhe, ne? Das ist ja auch der Klassiker in jedem anderen Rechtsgebiet, aber praktisch gesehen, keine Chance, da kommst du da fast gar nicht. Das ist ja genau wie mit bei Richtern auch, Rechtsbeugung der Tatbestand. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht mal über eine Folge drüber sprechen, also das ist ja auch der Klassiker. Ne? Also da musst du dem Richter nachweisen, dass er vorsätzlich das Recht gebeugt hat. Wie willst du das denn machen? Ne? Oder Befangenheit nachweisen. Das sind alles so Sachen, die sind da durch das Gesetz natürlich bestimmte Institutionen, Richter oder Gutachter etc. so geschützt, dass du natürlich sagen kannst, ja, also ich kann nicht, ja, ich lehne dich ab wegen Befangenheit, ne, man kann ja einen Gutachter auch wegen Befangenheit abweisen oder ablehnen, aber das nachzuweisen und dass dann juristische Konsequenzen drohen, ist in der Praxis äußerst schwer. Also
ja, so ein bestimmter Schutz von den Institutionen ist ja auch richtig und wichtig, sonst würde ja immer alles angefochten werden. Ne?
Ja, natürlich.
Aber auf der anderen Seite bringt das dann natürlich das Problem mit sich, dass dann tatsächliche Missstände einfach schwer aufzuzeigen sind.
Ne? Richtig, genau. Und dann verliert man auch irgendwann den Glauben an das Gute im Rechtssystem, dann oftmals, kann ich mir vorstellen.
Aber ist denn so eine Diagnose oder so ein Gutachten, ne? Das ist doch nicht absolut und gültig für alle Tage. Also kann man nicht an so einer Stelle sagen, okay, möglicherweise stimmt ein Gutachten nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja, klar, dann könnte man natürlich ein neues Gutachten nochmal erlassen. Aber das Ding ist.
Aber das hat für die sozusagen für das Strafmaß jetzt keine Konsequenzen. Das hat er abgesessen und fertig.
Ne? Ach so, ja, klar. Also diese Strafe, also ja. Das den Mord, den 2012 da und das Urteil 2013, das hat er, genau, das ist vorbei. Ne? Das ist auf jeden Fall. Und dann liegt es natürlich, hätte man drüber nachdenken können, bei der Überlieferung da von Maßregelvollzug in Strafvollzug, hätte man dann nicht noch mehr Gutachten oder noch, aber dann hätte der Richter halt einen Zweifel haben müssen, weil wir haben ja die freie Beweiswürdigung. Das heißt, der Richter kann frei darüber, natürlich im Rahmen der rechtlichen Regeln, darüber entscheiden, welche Beweise er zulässt und welche nicht. Und wenn er sagt, das Gutachten zum Beispiel jetzt ist völlig in Ordnung und ich sehe da gar keinen Zweifel, ja, dann ist es in Ordnung. Wenn er natürlich jetzt gedacht hätte, okay, der Gutachter, weiß ich nicht, gibt's ja auch, ne, immer mal wieder die und die Gutachter, hätte er natürlich auch sagen können, dann brauche ich nochmal ein Sicherheitsgutachten, war aber hier nicht der Fall und dementsprechend. Und deswegen, dazu der Frage eingangs, Daniel, da habe ich Bauchschmerzen bekommen, weil ich mir dachte, also ich sehe da jetzt nicht die Überführung von Maßregel in Strafvollzug. Fand ich schwierig. Und sieht man ja, was
wie
man davon
du,
hat.
Also. Wie hast du den Fall denn generell so wahrgenommen? Also jetzt du aus deiner Sicht heraus, also dieses, die Verurteilung ist ja dann offensichtlich für dich nachvollziehbar. Also auch diese verminderte Schuldfähigkeiten, auch diese 12 Jahre, aber du sagst schon auch, da hätte vielleicht eine stärkere Prüfung bei dem Übergang von Maßregelvollzug in Strafvollzug stattfinden müssen.
Definitiv, weil ich auch, wie gesagt, also der Fall, das habe ich auch eingangs in irgendeinem Video von mir gesagt, weil ich dann auch, also das Nachtatverhalten allein schon bei dem Merchandise da, das war ja dann erst später, aber das manifestiert nun mein Bild von der ganzen Situation. Ich habe den Fall als äußerst abartig empfunden. Natürlich, es gibt so viele Fälle, die sind abartig, ja. Aber der, und weil auch dieses Bild, was wir eben hatten mit dem Arm, wie der dann auf den Po der Freundin haut und die dann da zigmal da diesen Kilometer dahin wandern in der Nacht und alles. So abartig, so menschenunwürdig. Also wenn du jemanden, also es gibt ja Mord und Mord, ne? Also es gibt jemanden, der bringt da seine Frau um, weil der hochgradig eifersüchtig ist und weil der komplett irgendwie im Affekt aus dem Affekt handelt. Kann ja trotzdem Mord sein. Das ist natürlich schlimm, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber das ist ja einfach nur unwürdig. Also und dementsprechend, ja. Ich fand den Fall wirklich abartig. Auch wenn ich es juristisch nachvollziehen konnte, ja. Aber abartig. Wirklich abartig. Und dann mit Merchandise hat bei mir dann alles, da war dann alles vorbei.
Ist ja dann mit den Mädels da und also. Und es gibt ja auch Unterschiede. Also wir haben öfter Morde, wo zerstückelt wird, so die Leiche. Das ist ja oft einfach so ein ganz pragmatischer Gedanke, weil es so einfach wirklich leichter ist, die wegzuschaffen. Ne? Ja, aber absolut, er hat wohl auch in Livestreams immer wieder darauf hingewiesen, dass auch das total geil war. Ne?
Also das unterstreicht.
Das unterstreicht das ja. Also wer findet das geil, mit so einem Arbeitsgerät in seiner Wohnung eine Leiche zu zerlegen? Das unterstreicht diese Abartigkeit ja total.
Genau, das ist das. Ne, und wenn du gerade sagst, das ist ganz pragmatisch, da fällt mir direkt hier Höxter ein, Horrorhaus von Höxter. Die haben auch eine Leiche zerstückelt und dann verbrannt und dann in Streugranulat reingetan und dann im Winter dann auf den Schnee gestreut, da an die Straße. Das war pragmatisch, das war nicht besser, aber das haben die nicht gemacht, weil die das geil fanden, sondern die haben es gemacht, um die Leiche, ja,
genau,
verschwinden zu lassen.
Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also
absolut.
Du stehst als Täter vor dem Problem, okay, ich habe eine Leiche, was mache ich damit?
Und richtig.
Du zerstückelst die, weil das leichter zu handhaben ist. Das ist natürlich immer noch eine abartige Tat, aber es steht halt einfach so ein pragmatischer Grund dahinter. Aber wenn du das dann tust und dann auch noch richtig krass Freude dabei empfindest, dann ist das schon auch ein Unterschied, auf jeden Fall.
Ja, und das meine ich, und das ist halt auch höchstgradig, also da muss man ja sagen, das kann sich ja keiner von uns vorstellen und keiner von den Zuhörern vorstellen, das ist ja so krankhaft, dass man wirklich sagen könnte, ich kann mich da nicht reinversetzen, in nicht mal eine Millisekunde. Ne, das gibt's ja bei so vielen Taten, und da muss man natürlich dann sagen, okay, du bist halt krank. Also das macht die Sache nicht besser, das rechtfertigt das ja auch nicht, aber das führt halt dann eben zu dieser, ja, vermeintlich milderen Strafe, weil er wirklich, also das ist ja, das entzieht sich ja jeder Logik.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht, also ob jetzt irgendwie eine Haft ansteht oder nicht, weil du sagst ja grundsätzlich, kann da jetzt auch das sein, dass er relativ schnell wieder rauskommt, aber ich glaube, das ist ein Mensch, der in sich, also wir sprechen ganz, ganz selten von Menschen, die aus sich heraus gefährlich sind und nicht resozialisierbar sind, wo halt der Rechtsstaat an seine Grenzen gerät, aber ich glaube, das ist einer dieser Menschen, und ich glaube, wenn der jetzt wieder auf freien Fuß kommen sollte, zeitnah, dann wird der auch da nicht bis an sein Lebensende bleiben. Also der wird nochmal auf sich oder von sich reden machen, da bin ich mir sicher.
Denke ich auch. Weil er, wie gesagt, so krankhaft, also auch wie man diese Fantasien, das kann man ja sich nicht vorstellen. Und das kann man nicht heilen, dementsprechend. Sehe ich auch so. Denke auch, dass da noch was kommen wird. Aber wir werden gespannt sein.
Ja, auf jeden Fall war das auf jeden Fall ein richtig geiler Einstieg so in diese ja künftige juristische Zusammenarbeit mit dir so in Fällen, wo es passt. Das war jetzt so ein Fall, der jetzt gerade aktuell gepasst hat und mir hat die Folge richtig gut gefallen. Also das hat mir jetzt einen guten Vorgeschmack gegeben in die Richtung, in die es gehen kann. So.
Fand ich auch. Ich fand auch gut gepasst so mit uns dreien. Fand ich jetzt.
auf jeden Fall, ja. Mega cool. Auf einer Wellenlänge. Ich fand es super spannend, auch mal zwischendurch eine Frage stellen zu können und direkt eine fundierte Antwort zu bekommen, weißt du, das ist cool. Das ist wirklich gut. Das ist, wie gesagt, bei Theresa haben wir es aus der psychologischen Ecke. Wir hatten das damals bei Ofenkäse von Raffi, wenn es um Chemikalien ging, der konnte auch so aus dem FF irgendwas irgendwie aus dem Chemielexikon sozusagen rezitieren. Und jetzt bei dir, das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist bei mir, ist halt einfach irgendwie, keine Ahnung, Jura ist so, viele denken immer, Jura, das ist so trocken und so. Ich sag immer, weil ich sehe nicht aus wie die typische Juristin. Also wenn man mich sieht, dann denkt man sich nicht, ich bin die Juristin. Das ist aber auch so gewollt, das ist auch gut so. Aber wenn man Jura verstanden hat und gerade solche Materien natürlich, das ist so spannend einfach. Also da geht mir immer, ich könnte die ganze Nacht über Jura sprechen, ohne dass ich einmal gehen muss. Also, ne, ich lieb's
cool.
Einfach.
Cool. Ja, aber dann ist das dein nerdy. Ding, das ist auch super.
Ja, genau. Also deswegen, wie kann man denn sowas studieren, das ist doch tot langweilig. Nein, wenn du das richtig verstanden hast, ist das spannend. Ist einfach nur geil. Also Jura ist Leben.
Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum du in der Lehre bist, weißt du? Ja, genau. Ne? Weil du so Bock auf diese Wissenschaft
voll,
hast.
Voll, genau. Und wenn die mich das erste Mal sehen, denken die auch immer, okay, was will die denn jetzt hier so? Ne? Ich habe halt, wie gesagt, meinen eigenen Geschmack, meinen eigenen Kopf so, ne? Abgespacete Sachen manchmal auch dabei, so irgendwelche, keine Ahnung, was für eine Tasche, wo die denken, okay. Aber wenn die dann so nach 10 Minuten denken die sich, okay, die weiß, wovon die redet, das macht, das ist ihr Gebiet. Wir lassen einfach mal. Die muss jetzt nicht aussehen wie Oma von nebenan mit dem grauen Röckchen da, sondern die ist. Die ist ein bisschen freaky, ein bisschen abgespaced und das ist einfach mein Ding. Weil ich finde, man kann einen Job oder irgendwas einem Menschen auch nicht ansehen oder einen Intelligenzquotienten. Eine Straftat kannst du einem Menschen auch nicht ansehen in der Regel, by the way. Ne? Also das sind ja auch so Punkte immer, wo man sagt, ja, sieht aus wie ein Mörder. Aha, wie sieht denn Mörder aus? Ne? Also.
Ja, ja. Ja, gut, da gab's ja in der Geschichte, gerade auch in der deutschen Geschichte, wilde Versuche, so im Dritten Reich und so, wo man dann bei irgendwelchen Mördern die Köpfe vermessen hat und wie weit stehen die Augen auseinander und dann geguckt hat, gibt's da irgendwelche Zusammenhänge und gibt's da irgendwelche Auffälligkeiten, das ist ja...
ist so bekloppt. Ich habe vor allen Dingen, ich habe schon viele Mörder in meinem Leben kennengelernt, die im Knast gesessen haben, die wir verteidigt haben und so. Und ich muss dir dabei sagen, da waren auch wirklich, das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber da waren auch wirklich, da waren manche dabei, wo man dachte, erstmal, wo man die Akte noch nicht kannte, und dachte, ach so, mein sympathischer Kerl. Da hättest du nicht gedacht, dass der Leute bei lebendigem Leibe verbrannt hat. Mit Handgranaten. Also, das ist, du siehst den Menschen das nicht an. Und man sagt ja auch, statistisch sieht man im Leben, begeht man einen Mörder im Leben. Du weißt ja nie, was hinter geschlossenen Türen ist. Du siehst, denkst du, netter Kerl.
Ja, das ist so. Also, ich glaube, man begegnet vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht.
Oder
also,
mehr,
wenn man überlegt,
ja,
wie vielen Leuten man so jeden Tag über den Weg läuft, auch wenn man in der Großstadt lebt. Ne? Ich hatte das auch mal, dass ich in meiner Zeit beim Jobcenter jemanden vermitteln wollte und der dann irgendwie meinte, ja, das wird schwer, mich zu vermitteln. Ich saß wegen Mord im Gefängnis und ich dann dachte, wow.
Ja, hättest du nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, auf gar keinen Fall. Ja.
Das ist das. Ich hatte manchmal bei so Leuten so, ich hatte mal zwei da, bei so Kinder. Da hatte der eine, der hatte seine Tochter, seine Stieftochter misshandelt, schwerst misshandelt. Und da muss ich sagen, da hatte ich wirklich, als ich den, der war unangenehm. Also die hatte Energy auch gar nicht. Also das war, ich kann ja auch nicht mehr beschreiben, warum, oder kann ich mir sagen, warum, der sah schon ein bisschen komisch aus. Aber das hat wahrscheinlich auch nichts damit zu tun gehabt, sondern vielleicht war das, also das war einfach dann vielleicht auch Zufall, weil wie gesagt, du siehst das nicht den Leuten an.
Nee, aber ich finde, es gibt so Leute, die haben so einen creepy Vibe.
Ja, das genau, Ding ist so, das gibt's.
Das Ding ist, dass ich glaube, rein theoretisch kann unter den richtigen oder beziehungsweise falschen Umständen eigentlich fast jeder zum Mörder werden. Ja?
Safe.
Das heißt,
safe.
Das heißt, natürlich lernst du auch Mörder kennen, die eigentlich sympathisch sind, weil die sind halt irgendwo falsch abgebogen und aber eigentlich sind das vernünftige Menschen. Ne? Aber ich glaube, Leute, die so Triebtäter sind, so Sexualstraftäter, gerade auch so im Kinderbereich, das sind einfach Leute, die einfach wirklich, wirklich eklig, also in tiefster Seele gestört sind und denen merkt man das, glaube ich, schon an. So.
Ja, absolut.
Also
ja.
Zumindest zu einem bestimmten Maße. Man kann jetzt natürlich auch jetzt nicht den Kinderschänder erkennen, aber man kann schon
natürlich.
Man kann schon so Vibes wahrnehmen, ob jemand jetzt irgendwie gruselig ist oder nicht.
Ja, genau. Ja.
Ja, aber ich finde, also ja, solche Vibes nimmt man auf jeden Fall wahr, da hast du recht, aber unterm Strich hast du ja auch keinen Beweis dafür, ob dann jemand wirklich irgendwie zum Täter wird in irgendeiner Form. Ja, weißt du, das ist so das Ding. Also ich glaube, da hat man, fehlt einem wahrscheinlich der Erfahrungswert.
Ich habe so diesen anekdotischen Beweis. Es gab so in meinem Heimatdorf, gab es so einen Typen, der so in der Jugendarbeit unterwegs war, und Freunde von mir haben mit dem rumgehangen, und ich fand den immer richtig abstoßend und eklig so, und bin nie mitgegangen, wenn irgendwie Kumpels dann zu dem nach Hause gegangen sind, weil das war immer so der coole Erwachsene, wo man so Bier trinken und rauchen konnte. Mhm. Und da kam dann halt auch raus, dass der Kinder sexuell ganz schwer missbraucht hat. Und ich hatte halt dieses Bauchgefühl, dass ich den einfach widerlich fand. So, ne? Und das war dann, und ich habe auch noch zwei andere Leute kennengelernt in meinem Leben, wo ich dann weiß, dass die wegen so Sachen verurteilt worden sind, und die, wo ich auch ein ganz, ganz schlimmes Gefühl hatte von vornherein. Also irgendwie merkt man das schon so ein bisschen. Man muss mehr auf seinen Bauch hören.
Ja.
Okay, aber ich glaube, dann hast du natürlich auch also einfach, glaube ich, verhältnismäßig viele Leute kennengelernt, die dann irgendwie auch tatsächlich Täter waren, so, ne? Also ich weiß nicht, ob das jeder von sich behaupten kann in so einer hohen Zahl.
Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also zumindest jetzt, okay, jetzt Täter in richtig schweren Fällen, das ist jetzt eine Sache.
Nee, aber wo du nachweislich sagen kannst, okay, da hatte ich so ein creepy Gefühl und das hat sich dann irgendwann auch bewahrheitet. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt hier von drei verschiedenen Geschichten erzählst, ist das, finde ich, schon relativ viel.
Aber du hast ja manchmal auch den Punkt, wenn du zum Beispiel, jetzt sag mal, du siehst irgendeinen Rocker, zum Beispiel so einen krassen, keine Ahnung, so ein Hells Angel oder so, komplett zugehackt, ganze Gesicht ist zu, dann man denkt, boah, was, das ist bestimmt ein krasser Typ. Manchmal sind die ganz lieb, und dann siehst du dann jemanden, aber auch eine Brille, klein, zierlich, White Tiger. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch, also reine die Optik, ohne jetzt das Bauchgefühl, was Daniel jetzt ja beschrieben hatte, beschrieben hatte, ne? Das ist, finde ich auch immer so. Ich finde es einfach schwierig, aber deswegen finde ich es halt noch besser, wenn man dann überrascht wird irgendwie, ne? So.
Viele verstecken sich natürlich auch hinter diesem harmlosen Äußeren. Denen ist das natürlich total bewusst, dass man auf sie nicht kommen würde. Ne? Das ist, da gibt es auch so einen relativ bekannten Fall, zu dem kommen wir noch, von jemandem, der sich so den Anstrich gegeben hat, Gutes zu tun und christliche Kinderheime in Entwicklungsländern aufbauen zu wollen und dann da in ganz, ganz großem Maße missbraucht hat. Naja, da kann man lange drüber reden, über Abartigkeiten im True-Crime-Bereich, da gibt es viele. Wir hatten auf jeden Fall heute einen Fall, der so diese abartigen Grenzen ganz gut berührt hat, und wir hatten tatsächlich zum ersten Mal juristisch fundierte Aufarbeitung.
Ja, mega.
Dafür auf jeden Fall schon mal danke.
Ja, danke fürs Gespräch, hat echt Spaß gemacht mit euch.
Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, war cool.
Und ich habe auf jeden Fall auch schon Bock, also du bist jetzt ja aus persönlichen Gründen erstmal verhindert, aber ich bereite schon mal so im Hintergrund die Harry Wörz-Folge vor, die können wir dann irgendwann mal so
angeht. Ja, aber auch trotz der persönlichen Verhinderungen, sage ich mal, ist das immer eine schöne, wie gesagt, Jura ist mein Leben und dementsprechend ist das wie mein Hobby und deswegen kann ich das immer machen, egal ob ich müde bin oder nicht müde bin, also dementsprechend, ich lieb's einfach, ihr merkt das auch, also wie gesagt, ich sitze jetzt hier zwischen Tür und Angel und
Man merkt das total.
Ja, und deswegen. Ja,
du brennst dafür, das ist cool.
Das ist, wie gesagt, für mich auch keine Arbeit, natürlich ist es ein, auch wenn ich jetzt unterrichte, ist es natürlich irgendwo ein Job, natürlich klar, aber weil mir das einfach so Spaß macht, bin ich da absolut immer für jede Abwechslung dankbar. Also deswegen.
Aber mega, dann hast du doch deinen Traumjob gefunden. Ja. Aber du weißt schon, Sabrina, dass du dann perspektivisch zukünftig auch zu unseren Kategorien was beisteuern musst. Ne? So One Love, Dislike, Was wäre wenn? Kennst du die nicht? Was ist denn da los?
Track der Woche. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das, umsetzen sollte.
Also da könntest du zum Beispiel sagen, hey Leute, ich habe diese Woche ein One Love dabei. Und dann erzählst du, dass du, keine Ahnung, Salzzitronen gegessen hast, weil du die so mega gut findest oder sowas, weißt du?
Okay, ja gut. Okay.
Oder Dislike und du sagst einfach, du hast Leute, die auf öffentlichen Toiletten nicht die Klobürste benutzen und dann ihre Spuren hinterlassen. Das ist zum Beispiel ein ganz großes Dislike von mir.
Okay, verstehe. Ja,
oder machst du wie Fabian und sagst so, hey, ich habe einen Track der Woche dabei, Scooter, Hyper oder sowas, weißt du?
Genau, Scooter ist geil, ja, Hyper. How much is the fish? Ja, großartig. Ja, okay, How much is the fish? Okay.
Ja, große deutsche Lyrik auf jeden Fall.
Ey, hallo, aber Scooter, hallo, HP Baxter, hallo, Rhetorik nicht zu überbieten. Nee, okay, das machen wir, ja. Ja, nee, ich finde das sowieso cool, aber ich muss jetzt überlegen, dass ich da nichts Langweiliges mache. Aber ja, ist ja eigentlich was Persönliches.
Also, es darf immer auch langweilig, darf auch langweilig sein. Einfach sein, ne? Ist gut. Ja, das ist auf gut. Alle Fälle, klar.
Ja,
die schönen Dinge im Leben sind die kleinen, ja, weißt du?
Ich sag dir Bescheid, wenn wir den nächsten Fall machen, dann hast du auf jeden Fall Zeit, dir was zu überlegen. Und dann
das ist gut. Das ist
ballern
gut.
Wir
das
alle Kategorien raus.
Okay, perfekt. Dann habe ich ein bisschen Luft. Ja, großartig. Okay, super.
Ja, cool. Dann Dankeschön und danke euch natürlich fürs Zuhören. Danke, Daniel. Geiler Typ wie immer. Geile Aufnahme. Ich weiß schon gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin schon geistig total am Ende und freue mich auf mein Bett, weil wir jetzt auch schon wieder ziemlich spät haben und ich hier mal wieder mir die Nacht um die Ohren schlage mit euch. Aber ey, es war eine Freude, Sabrina. Vielen Dank.
Ebenfalls. Ganz auf meiner Seite. Danke, Jungs. War cool mit euch. War nur die Runde.
Danke. Voll. Danke, Leute, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. Leute. Ciao.